Ich hoffe, jetzt können wir alle, können uns alle hören. Wir hören auch alle. Dann kann man ein herzliches Willkommen zur Sendung Nummer 23 sagen.
Hallo, auch von mir.
Genau. Heute gehen wir mal wieder ein bisschen weg von dem Thema Sicherheit, von Sicherheitsthemen und wenden uns einem Thema zu, was der Sendung Nummer 23 würdig ist.
Ja, genau. Ja.
Also das Thema wird so nach der allgemeinen Zahlenmystik die Verschwörungstheorie sein.
Ja, genau, entsprechend dem Ganzen. Also in Informatikerkreisen ist halt die Zahl 23 auch unter, ja, im Prinzip auch mit der Bedeutung belegt. Die oder den Grund, woher das kommt, werden wir natürlich dann auch noch mit im Laufe der Sendung erklären oder ja, was die Bedeutung dahinter ist. Aber allgemein wollen wir uns im Prinzip dem Thema Verschwörungstheorie mal widmen, da ja, also sagen wir mal, im allgemeinen Leben bzw. im Technikleben noch vielleicht etwas mehr, weil da so gewisse Dinge eher oder nicht unbedingt intuitiv verständlich sind, dass dann vielleicht eher zu einer Verschwörungstheorie geneigt wird und die ja, und dann irgendwelche Geheimbünde oder eben Verschwörungen vermutet werden.
Genau, und diese Geheimbünde und Verschwörungen werden wir heute alle aufdecken.
Ja, und, ja, am Ende der Sendung ist dann natürlich alles geklärt.
Genau. wir müssen halt dann noch sehen, ob wir irgendwie leben, dass wir dieses Studio noch verlassen können. Aber das ist halt unser Problem.
Ja, wobei, ja, das ist unser Problem, beziehungsweise da es gerade live ausgestrahlt wird, haben wir natürlich dann der Welt die Erkenntnis geliefert.
Genau, und ihr müsst dann weiter damit leben. Aber immerhin muss man ja sagen, der Begründer der, sagen wir mal, in Informatikerkreisen wohl am bekanntesten Verschwörungstheorie ist immer noch am Leben, und obwohl er diese Theorie oder diese Verschwörung aufgedeckt hat. Ich denke dabei an die sogenannte Bielefeld-Verschwörung.
Okay.
Okay, Jörg ist noch nicht so ganz überzeugt, oder kennst du die?
Nee, mir sagt das nämlich jetzt gerade
nicht. Okay,
nichts.
Na, dann ist sie vielleicht doch nicht ganz so wohl bekannt, wie ich das dachte. Also ich weiß nicht, das war noch zu tiefsten Usenet-Zeiten. Da hat jemand mal aufgedeckt, dass also die Stadt Bielefeld gar nicht existiert, sondern dass das eigentlich nur eine gigantische Verschwörung ist. Und ja, wir sollen halt quasi alle glauben, dass diese Stadt existiert, und wird halt ein großes Brimborium drum getrieben. Also es gibt ja Autos mit dem BI-Kennzeichen zum Beispiel, und es gibt sogar, wenn man in Bielefeld vorbeifährt, an der Autobahn eine Abfahrt, aber echt? Niemand hat sozusagen die Stadt wirklich gesehen, und deswegen ist es also eine offensichtliche Verschwörung, die uns halt hier glauben machen soll, Bielefeld existiert wirklich.
Okay, gut. Nee, also die Geschichte habe ich noch nicht gehört. Ich kenne bloß diesen Spruch: sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Genau. Was aber, glaube ich, eher daherkommt, dass Bielefeld mal für irgendwie testmäßig, die hatten wohl rechtzeitig Internetanschluss oder sowas und waren aus diesem Mailbox-System raus, weswegen dann eben die Bielefeld schon in der nächsten Welt unterwegs war.
Okay.
Aber also das wird wahrscheinlich dann nichts mit dieser Bielefeld-Verschwörung zu tun haben.
Aber also ihr wisst dann sozusagen gleich da draußen, wenn euch jemand erzählt, dass er aus Bielefeld kommt, beziehungsweise dass diese Stadt existiert, dann steckt er auch, oder er gehört mit zu ihnen, und er will euch quasi auch hier manipulieren und euch klar machen, dass die Stadt existiert, obwohl die natürlich nicht existiert. Habe jetzt gerade nochmal versucht, hier das Ganze herauszufinden, und das ist also 1994 ist das, diese Verschwörung aufgedeckt worden. Mhm. Also, wir wissen das jetzt schon fast 20 Jahre, und der Aufdecker des Ganzen lebt also immer noch an. Man kann also auch heute noch in der newsgroup.de Talk Bizarre das Ganze nachlesen, und also es hat sich mittlerweile doch auch verselbstständigt, diese Verschwörung. Und ja, also in Bielefeld wird natürlich ganz schön viel Wind gemacht. Sie versuchen halt, die Stadt als Existenz uns darzustellen. Es werden auch sicherlich manipulierte Bilder darum gereicht. Aber
wie ist das eigentlich mit Landkarten und Ähnlichem? Also es ist...
auch bei Landkarten sieht man, dass das ganz manipuliert ist. Dass diese, wenn du so manipulierte Landkarten hast, ist da immer Bielefeld drin verzeichnet. Und wenn du aber sozusagen mal eine unabhängige Karte siehst, gibt es das da nicht. Sondern es ist,
wie unabhängig ist an der Stelle eigentlich die OpenStreetMap?
Ja, ich meine, du musst halt sehen, sie haben es sogar geschafft, Bielefeld in offizielle Stadtpläne, also in kommerzielle reinzuschleusen. Und in OpenStreetMap ist es ja quasi unproblematisch, das Ganze mit der geeigneten Manpower zu machen.
Ja, das stimmt. Nun, an anderer Stelle eben mit genügend finanziellen Mitteln.
Genau.
War eigentlich dabei rausgekommen, wer dahinter steckt? Also was
sie.
Also, okay, also demnach verfügen sie auch über geeignete Möglichkeiten, Verbindungen in entsprechende Kreise.
Genau, also es ist vermutlich Geheimdienstkreise oder gehören halt zu anderen.
Na, regierungsnah, denke ich mal schon, ja, dass die vermutlich. Auch jetzt, dass Politiker.
Also, ja, genau. Also, wie gesagt, das ist so eine, also aus meiner Sicht zumindest, aber Jörg hat mich ja gerade eines anderen belehrt. Ich hatte immer gedacht, so in den Informatikerkreisen, eines der bekanntesten Verschwörungstheorien. Und das, also mittlerweile haben auch große Medien das ganze Thema aufgegriffen. Also, es wird, also ich bilde mir ein, dass ich sogar irgendwann mal im Spiegel davon gelesen hätte. Wie gesagt, also auch in größeren Medien ist das thematisiert worden, das Ganze.
Okay. Wo hat das richtig seinen Anfang genommen?
Also wie gesagt, in
DE-Talk.
DE-Talk bizarre. Also laut der allwissenden Müllhalte ist das auf einer Studentenparty im Jahr 93 quasi entdeckt worden. Sozusagen im Usenet dann Mai 94 dann veröffentlicht worden.
Ja gut, das waren natürlich auch die richtig aktiven Kräfte. Also so, ich denke mal, es gehört auch schon einiges dazu, eine derartige Verschwörung aufzudecken.
Ja, also das war ein mutiger Mann, der das gemacht hat. So, also bei Jörg Zischels fällt wieder ganz schön.
Ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade abstellen, aber
ich sehe halt bei deinem Mikro ist vorne dieser Popschutz irgendwie.
Ja, zerrissen.
Genau.
Unter Umständen stelle ich auch wieder um auf normales Mikro.
Ist vermutlich besser. Also, wobei mir also beim letzten Mal jemand gesagt hat, man hat das gar nicht so schlimm gehört.
Jedenfalls wir um.
So, ich schalte mal kurz um. Jörg kriegt ein neues Mikro. Quietscht mal ein bisschen rum. So,
ja. Und mal sehen. Nicht nur quietsch. Bin ding, ding, ding. Doch, ich bin da. Es quietscht nicht nur, sondern es kippt auch ab. Aber das sind hier so die ganzen Dinge, mit denen man als Radiomoderator leben muss und auch zu leben lernt.
Genau. Aber Jörg hat jetzt so darauf reagiert, das Mikro umgestellt und sitzt jetzt professionell mit dem anderen Headset hier.
Mit dem anderen Headset, beziehungsweise mit dem großen Plüschkugel.
Genau. Wie gesagt, das ist so das erste Ding und hast sozusagen irgendwie angefangen, aus Wikipedia heraus dich zu informieren, glaube ich, über Verschwörungstheorien. Ist das richtig?
Ja, oder sehe ich das? Ja, weil ich das also eben nicht nur in diese Richtung Informatik gehen wollte, beziehungsweise halt auch grundlegend, weil diese Verschwörungstheorien existieren ja in allen möglichen Richtungen.
Genau.
Und da war natürlich wieder der erste Schritt in die allwissende Müllhalte.
Genau.
Und da befindet sich auch tatsächlich ein Artikel, der sich nur mit den Verschwörungstheorien beschäftigt.
Oh, welch Wunder.
Ja, als ob man da nicht schon wieder eine Verschwörung dahinter vermuten könnte. Und das Interessante ist eigentlich dieses lustige Bild auf der rechten Seite gleich, worüber ich mich dann auch wieder amüsieren konnte. Und zwar geht es da um die amerikanische 1-Dollar-Note. Es ist wohl auf der 1-Dollar-Note eine Pyramide abgebildet und darüber eine kleine schwebende Pyramide mit einem Auge drin.
Genau.
Ich vermute mal, dass das sehr klein sein wird. Das wird so in Richtung Echtheitsmerkmal gehen bei denen, oder? Wie bei uns. Naja, jedenfalls dieses Auge, dass dort dieses Auge zu sehen ist, gibt einigen dann schon wieder Anlass, dahinter zu vermuten, dass gewisse Geheimbünde, also ganz konkret hier waren es die Freimaurer, zugange waren eben bei der Schaffung des Geldes und was im Prinzip Ausdruck dessen sein soll, welche Macht diese Geheimbünde haben und es eben selbst geschafft haben, sich auf der 1-Dollar-Note zu verewigen.
Genau. Also dieses Symbol findet man halt auch immer wieder, wenn es also so um Verschwörungstheorien geht, findet man das, also ist das Symbol immer wieder zu sehen. Und es gab vor einigen Jahren, also das, ich geschätzt jetzt 10 Jahre, so einen großen Aufschrei, als in den USA, also im Kreis der Geheimdienste, gab es ein Programm, das nannte sich Total Information Awareness Programm. Mhm. Und dieses Programm verwendete als Symbol just dieses Allwissen, dieses Auge. Und
Dies natürlich mit Sicherheit wieder einigen auf.
Ja, genau. Also das war natürlich sofort quasi auch Gegenstand von Verschwörungstheorien. Ja. Hm. Also es kam von der DARPA in dem Falle.
Aber das ist natürlich dann auch schon wieder krass, also dass man in Geheimdienstkreisen noch Verschwörungstheorien hat.
Ja.
Also
das Programm wurde dann, also zunächst hieß es eben Total Information Awareness. Hm. Und dann später ging es dann auf Terrorist Information Awareness und dann, es wurde halt mehrmals umbenannt und ich glaube, es ist auch dann irgendwann relativ zeitig, also auch dann geschlossen wurde.
Aber warte mal, das ist kein Programm, da steht Office dahinter.
Ja, also das ist sozusagen, das Information Awareness Office ist dann sozusagen wieder so eine
Organisation?
Nächste Iteration dann gewesen von diesem Programm. Ja, die haben also diverse so Forschungsprogramme versucht zu initiieren innerhalb des Programms, um halt angeblich Terroristen zu fangen, wobei...
Ach, also Programm jetzt nicht im Sinne Computerprogramm, sondern im Sinne von...
Ein Forschungsprogramm quasi.
Ja.
Ah. Und ja, wie gesagt, das ist dann halt irgendwann eingestellt worden. Wobei, es gibt also jetzt auch durchaus Gerüchte, also jetzt könnte man wieder sagen Verschwörungstheorie, dass eben Teile des Programms wieder in andere Programme eingeflossen sind. Also angeblich haben die US-Geheimdienste so eine große Datenbank, die Main Core heißt, wo eben alle Informationen über die Bürger halt zusammenfließen, beziehungsweise über Suspects, also über na, Verdächtige, also Terrorismusverdächtige. Wobei die Datenbasis halt auch sehr, sehr breit ist. Also genau, also das erste, also über das Auge bist du sozusagen zuerst gestolpert.
Genau,
das,
beziehungsweise hatte ich dann eben auch in der Wikipedia eben dieser Einleitungstext oben auch eine ziemlich knackige Erklärung für eine Verschwörungstheorie, fand ich eigentlich, der da gegeben wird.
Ja, also der Einleitungstext momentan, kann man vielleicht mal vorlesen, ist: als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinn jeden Versuch, ein eigenes Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also durch zielgerichtetes konspiratives Wirken von Personen zu einem illegalen oder illegitimen Zweck. Das ist sozusagen der einleitende Satz.
Und das, wenn man sich das mal so verdeutlicht, das ist oder ist ja eigentlich so das, was man so allgemein mit einer Verschwörungstheorie wirklich verbindet. Dass irgendwelche Gruppen, irgendwelche Personen zugange sind und irgendwas Illegales oder eben eigentlich eher Illegitimes tun wollen.
Genau.
Also es ist, glaube ich, auch so mit so einem Punkt, dass ich das auch eher so, Verschwörungstheorien, würde ich bald sagen, bewegen sich eher in den illegitimen Bereich.
Oder auch zum Teil in den illegalen Bereich.
Ja,
also aber vielleicht können wir dann im Laufe der Sendung ein paar Beispiele noch mit hervorgraben, wo es durchaus illegal gewesen ist.
Ja,
gut. Aber illegitim auf jeden Fall.
Ja, und ich denke auch daher wird wahrscheinlich von den Verschwörungstheoretikern eher dieses Gefühl erwachsen, dass da irgendwas im Gange ist.
Genau.
Also nicht dieses, dass gegen ein Gesetz, gegen so ein anonymes Buch verstoßen wird, sondern gegen die eigenen Grundsätze.
Genau.
Und also ich hatte ja halt die Sendung überlegt gehabt, ob man das psychologisch auch noch irgendwie fasst, dass man mal überlegt, weshalb überhaupt derartige Theorien zustande kommen.
Ja.
Also das Interessante finde ich ja eigentlich, dass die nicht erst so seit dem Technologiezeitalter existieren, sondern Verschwörungstheorien sind ja schon eh und je. Also ich weiß nicht,
wann
Überfliegen des Artikels waren. Ja. Und an der Stelle ist es ja, dass das schon eher eine, ich sag mal, eine Kraft sein muss, die dem Menschen innewohnt. Also, dass man irgendwie immer dieses Bedürfnis hat, eine mystische, so eine halb religiöse Geschichte.
Nee, ich denke, also sehr oft hast du das Problem, dass du sehr relativ komplexe Sachverhalte irgendwo hast. Und Menschen sind nun mal geneigt dazu, eher eine einfache Erklärung zu haben. Und wenn ich sozusagen sagen kann, da steckt die jüdische Weltverschwörung dahinter oder die Kommunisten oder die Rechten und oder wer auch immer, dann ist das sozusagen, also man muss es vielleicht noch halbwegs glaubhaft unterfüttern und dann glaubt man das auch erstmal.
Also dann ist das eine kurze, prägnante, knackige Geschichte, die man fassen kann, anstatt im Prinzip diesen komplexen Aufbau zu sehen und was dann alles zusammenspielt.
Also vielleicht kann ich später im Laufe der Sendung nochmal auf eine Sache eingehen, wo man dann die Komplexität der Geschichte sehr, sehr schnell auch sehen kann. Also das, ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von einer Journalistin, die heißt Gabi Weber, und die ist aktiv so im Bereich Argentinien, hat da sich so ein bisschen mit der Runda dort im Land auseinandergesetzt und hat insbesondere halt anfänglich halt festgestellt, dass ich sag mal jetzt mal Babys entwendet worden sind von Frauen und die verkauft oder so verschenkt wurden an leitende Personen, unter anderem halt auch an Manager von Mercedes-Benz Ford. Und an deinem Grauen, also, deiner Stirn sehe ich schon, das willst du mir zunächst erstmal nicht glauben.
Nee, ich finde halt dieses Verschenken, also dass da also, ein Babyhandel oder sowas existiert, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
also vielleicht zum Hintergrund muss man, also nochmal ausholen, diverse Werksleiter sozusagen von Betrieben, Gewerkschafter, der Militärregierung dort gemeldet haben, dass die halt Terroristen, würde man heute sagen, sind. Ja. Damals war es irgendwas anderes. Und diese sind halt dann entführt worden, sind gefoltert worden. Unter anderem halt auch sind halt auch Frauen entführt worden. Und unter diesen waren halt auch schwangere Frauen. Was sie halt eben auch belegen kann mit Dokumenten, ist, dass halt die Kirche in dem Falle dort auch Zugang hatte zu den Lagern. Und die sinngemäß gesagt hat, naja, was ihr mit den Leuten da macht, ist uns egal, aber das ungeborene Leben ist heilig, also ihr müsst sehen, also ihr dürft hier schwangere Frauen nicht foltern, das geht nicht. Und deswegen hat man eben entweder gewartet, bis die entbunden haben, oder hat irgendwie versucht, das noch loszutreten quasi und hat dann die Babys, die da genommen wurden, halt geraubt sozusagen und dann halt weitergegeben.
Das, aber eben also, nicht in normale Waisenhäuser?
Nee, das an das Funktionäre im weiteren Sinne. Also Regierungsleute, Firmenleute und so weiter. Aha. Also die Gabi Weber hat da, also ich bin auf dieses Buch gestoßen durch so eine Radiosendung. Müsste dann verlinken, vermutlich SWR2. Die haben das mal irgendwie über eine halbe Stunde beleuchtet. Und im Internet findet man einige Artikel auch von ihr. Also sie hat bei einigen Zeitschriften dazu berichtet. Also sie kann das auch wirklich belegen. Sie ist auch irgendwie von Mercedes-Benz oder Daimler Argentinien verklagt worden. Jetzt mittlerweile ist es andersrum, dass sie die verklagt, nämlich auf Schadenersatz, dass eben die Kinder halt auch dann Schadenersatz haben wollen und der Prozess läuft aber noch. Also das ist meines Wissens noch im Bestehen. Aber eigentlich war das nur vorgeplänkelt. Und im Zuge ihrer
Recherche,
also jetzt erzähle ich doch die Geschichte, aber also sie werdet aber jetzt gleich merken, wenn ihr meinen Worten folgt, das war das komplex. Also das war jetzt noch, das war erstmal der Einstieg, der eigentlich mit der Sache noch nichts zu tun hat. Aber im Rahmen ihrer Recherche, eben bei dem Mercedes-Werk in Argentinien stellte sie unter anderem fest, dass sie einen sehr berühmten Angestellten hatten, was auch mittlerweile bekannt ist, nämlich schon Adolf Eichmann. Und der dort unter dem Namen Ricardo Clemente, glaube ich, gearbeitet hat. Und jetzt weiß man, dass Eichmann ja irgendwann entführt worden ist aus Argentinien und dann in Israel vor Gericht gestellt worden ist und dann halt zum Tode verurteilt worden ist. So, das ist sozusagen die Geschichte, die bekannt ist. Und das ist auch
glaubwürdig.
Sozusagen zunächst erstmal glaubwürdig. Jetzt macht die Gabi Weber aber in ihrem Buch, ich glaube, das heißt Adolf Eichmann wurde noch gebraucht oder so, also schwer das noch mit verlinken, so eine Seitengeschichte auf. Und das ist auch noch belegt, das ist auch keinerlei Verschwörungstheorie, nämlich die USA haben in 50er Jahre, 60er, aber vermutlich auch 70er Jahren so ein Programm gehabt, das hieß Atoms for Peace. Also Atombomben für den Frieden. Und das ist also nicht nur ein USA-spezifisches Programm gewesen, sondern gab es halt in diversen anderen Ländern auch. Und der Plan war halt sozusagen, irgendwie eine legitime Verwendung für Atombomben zu finden. Und deswegen wollte man die sozusagen für zivile Bauprojekte einsetzen.
Das klingt jetzt etwas kurios.
Ja, es klingt wirklich also echt kurios, aber also kann man auch zum Beispiel nur bei der Wikipedia nachschlagen. Es gibt die Operation Plowshare oder Project Plowshare. Also ist sozusagen eines der bekannteren Sachen. Und dort wurde noch innerhalb der USA so ein Testversuch gemacht. Das ist also eine Atombombenzündung gewesen. Die hat 12 Millionen Tonnen Erde bewegt und ist die größte. Das ist also die größte Sprengung der bisherigen Menschheitsgeschichte gewesen. Und er hat auch einen Krater hinterlassen. Also, ich glaube, das hat einen Kilometer Durchmesser oder sowas. Also, ist auch, also war sehr hohe massiv. Dimension. Und das, also, im Nachgang zu diesem, zu dieser Sprengung gab es halt wirklich auch sehr viele verstrahlte Leute. Also ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube, man geht heute nach heutigen Erkenntnissen von ungefähr 13 Millionen Leuten aus, die sozusagen hier
unfreiwillig
oder, da verstrahlt worden sind, weil das halt wirklich also weit hoch in die Atmosphäre getragen wurde und dann halt auch weit in die USA reingetragen wurde, die Partikel. Na jedenfalls fanden aber diverse Leute das Projekt halbwegs cool und haben gedacht, Mensch, da können wir doch irgendwas machen. Also eine Idee war, die ist auch belegt, bei den Inuit halt einen Hafen hinzusprengen.
Also genau, das, was denen schon die ganze Zeit fehlt.
Ja genau, das, was denen halt schon die ganze Zeit fehlt. Ist, also hier war das Gute, dass die Leute halt Wind bekommen haben von der Geschichte. Also die haben dann protestiert und haben das halt abgewehrt. Und also was die Gabi Weber wohl auch rausfinden konnte, es gab halt diverse Pläne, einen zweiten Suezkanal zu bomben sozusagen. Und ein Plan, der wohl halbwegs klar ist, also auch dokumentiert ist, ist halt durch, ich glaube, Nicaragua sozusagen sich durchzubomben. Und man hätte, also man hat da wohl damals mit 100 Atombombensprengungen kalkuliert. Also das, und das sind also wirklich belegte Sachen. Das ist ja, also da, das ist keinerlei Verschwörungstheorie. Und das Programm ist halt dann irgendwann eingestellt worden. Und wie gesagt, das hatten andere Länder hatten auch ähnliche Programme. Die Sowjetunion hatte das damals. So. Und unter anderem halt ist es auch so, dass Argentinien ähnliche Pläne hatte. Nun ist es auf der anderen Seite so, dass die USA hier aufgrund diverser internationaler Verträge wohl das nicht so richtig testen konnten. Also dieser Weg, Atombomben für den zivilen, zivile Benutzung zu machen, war wohl zunächst ein Ausweichweg, weil damals, also es gab irgendwelche Verträge, wo das Militärische wohl verboten werden sollte oder sowas. Also erinnere ich mich jetzt noch so leicht dran. Ja, jedenfalls ist sozusagen nach ihrer Erzählung her so, dass es in Argentinien unter anderem auch große Interesse an dem Programm gab. Im tiefen Süden des Landes war sozusagen der Plan, einen Fluss frei zu bomben. Also da gab es einen unterirdischen Fluss, der irgendwann vor vielen Jahren eben unter die Erde gewandert ist und der sollte halt wieder oberirdisch hingelegt werden. Und was sie halt eben jetzt zeigen kann, dass da ich glaube, der Leiter des Forschungsprogrammes dahin geflogen ist an einem bestimmten Tag und hat, also ist da mit mehreren B-2-Kampfbombern da gelandet und mit riesengroßer Flotte und so weiter und hat dann halt da Gespräche geführt. Irgendwann später ist halt ein Schiff von einem Militärstützpunkt innerhalb Argentiniens, also einem US-Militärstützpunkt, in diese Bucht da gefahren. Das Problem ist, dass jetzt kommen wir halt in diesen Verschwörungstheoriebereich rein, dass es hier keinerlei Belege mehr gibt. Also es ist unklar, was das Schiff geladen hatte. Da fehlen auf einmal irgendwelche Unterlagen. Das sieht man eben sehr häufig. Und sie hat dann versucht, vor Ort mit Zeugen zu reden, das ein bisschen aufzuklären. Es war wohl so, dass das Schiff sehr, sehr großen Tiefgang hatte und aber nur an einer Stelle sehr getroffen, großen Tiefgang hatte. Und das ist für sie so ein Punkt, wo sie schließt, dass da so eben dieser Grabenbagger, dieser Ditchdigger, so hieß diese Sprenganlage, halt da drin war und dass die dann darunter geschifft worden ist und dann vermutlich da unten verbaut worden ist. Und jetzt versucht sie im Buch nachzuweisen, dass an dem Tag X ist da das Schiff dort angelegt, das kann man halt dann nachweisen und dann versucht sie halt so Schlüsse zu ziehen, wie lange das dauert, bis das Schiff entladen wird und wie lange das dann halt dauert, bis zum Bestimmungsort zu transportieren und wie lange man das dann verbauen muss und so weiter. Und ich habe die genauen Daten jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich sage jetzt mal, es hat vielleicht 10 Tage gedauert, alles da runterzubringen, zu verbauen und so weiter. Und sozusagen, ich sage jetzt mal einfach 10 Tage, bis das fertig war, das Ganze, bis man jetzt auf den Knopf drücken könnte und es könnte explodieren.
Ja.
Und jedenfalls am Tag 12, sozusagen, also 2 Tage nach der Fertigstellung, gab es in Nachbarland, in Chile, also ein paar Kilometer weiter weg, das größte bisher gemessene Erdbeben der Menschheit. Wobei, also ich muss, müsste ich nochmal nachgucken, es könnte sein, dass das Fukushima-Beben größer war. Also es ist zumindest vom Ausmaß wie Fukushima, also vielleicht war das andere halt noch ein bisschen stärker als Fukushima, aber sozusagen ungefähr an dem Fukushima.
Aber jedenfalls dran. War das auch ein Erdbeben, also in Chile und kein Unterseebeben wie Fukushima.
Genau, es war im
ja. Genau. Wobei ich gerade überlege, dort stoßen auch irgendwelche
Irgendwelche Platten zusammen. Und sie hat sich dann eben halt mit diversen Leuten unterhalten und gesagt, also sozusagen so eine Atomsprengung kann kein Erdbeben auslösen, das geht nicht. Also es kann sozusagen nie einfach mal durch die Sprengung, wackelt die Erde nicht so stark, dass so ein starkes Erdbeben gemacht wird. Aber was eben sein könnte, sozusagen, was die Forscher eben nicht ausschließen, dass diese tektonischen Platten so weit unter Spannung standen, dass wenn es eine Sprengung gegeben hätte, dass das eben ausgelöst hat.
Und das Erdbeben wäre vielleicht auch 2 oder 3 Jahre später gekommen, aber dort wurde es halt gezielt ausgelöst.
Also unbewusst ausgelöst, also ohne dass man das wusste. So. Also es, und ich meine, das Erdbeben hatte stattgefunden, ich meine, da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, was man halt nie nachweisen kann, ob es diese Sprengung jemals gegeben hat. Also damals gab es eben keinerlei, also nehmen wir nicht so ein breites Netz an Messstationen und demzufolge ist unklar, ob es so eine Sprengung gegeben hat. Sozusagen jetzt, das ist jetzt die eine Seitengeschichte und jetzt kommt wieder der Herr Eichmann ins Spiel.
Und anhand von Radioaktivität, also es sollte ja in dem Sinne auch noch jetzt eine gewisse verstärkte Radioaktivität in dem Bereich anzutreffen sein. Denn, also das wäre zum Beispiel.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Gebiet auch heute noch militärisches Sperrgebiet. Also das heißt, Sie kommst halt nur in einen gewissen Bereich ran, aber nie nah genug.
Aha.
Also ich hatte mir diese Flussmündung halt in Google Maps mal angeschaut. Die sieht halt auch normal aus, würde ich sagen. Also man sieht schon, dass da gab es mal ein Werk. Also es berichtet sich auch, dass diese ganze Aktion dann irgendwann sehr rasant abgebaut worden ist und alle Arbeiten wurden stillgelegt und es ist nie wieder ward jemand dort gesehen, der irgendwie, also deswegen ist es ist schon merkwürdig, dass auch ziemlich direkt nach diesem Erdbeben da alles.
Ja gut, aber andererseits könnte man dann noch Angst bekommen haben.
Ja, genau.
Also, diese Sprengung nicht stattgefunden hat, aber trotzdem hat man aufgrund des Erdbebens dann trotzdem den ganzen Plan verworfen.
Ja, na klar.
Panik bekommen.
Und das ist eben jetzt sozusagen der Punkt, auch wo wieder Herr Eichmann ins Spiel kommt, weil sozusagen ihre Argumentation ist einfach, also was auch heute bekannt ist, das ist auch keinerlei Verschwörungstheorie, das ist auch belegt, dass die diversen Geheimdienste dieser Welt wussten es schon lange, lange Zeit, wo der Eichmann sich aufhält. Also das war dokumentiert, es haben sogar Zivilleute das an BND gemeldet, an diverse andere Geheimdienste und es hat aber auch quasi niemanden interessiert. Also und jetzt sozusagen ihre Theorie ist jetzt, dass der amerikanische Präsident von dieser Sprengung, also der wusste von dieser, vermutlich von der Sprengung, und sah, dass irgendwie gerade der halbe Kontinent dann in die Luft fliegt im Nachgang, also durch das Erdbeben. Und dass er dann halt irgendwie Panik kriegt und sich überlegt hat, also wir müssen irgendwelche Nachfragen hier unterbinden und sozusagen dann ein anderes mediales Event initiiert, um das andere zu verstecken und daher sozusagen den Eichmann dann entführen lässt.
Ja.
Und dann
schnell die Journalisten woanders hin auf der Welt zusammenzuziehen.
Genau. Und also sie schreibt eben auch, dass die Zeitungsberichterstattung damals hat von dem Erdbeben nahezu nichts berichtet. Das wurde halt auf Seite 0815 irgendwo in 2 Zeilen abgehandelt. Und also über Wochen hinweg war das Thema Eichmann wirklich, hat es diese Seite 1 belegt. Und deswegen, das ist sozusagen was ihre Theorie mit stützt. Und dann versucht sie halt noch so ein paar andere Fakten mit da einzubringen, die natürlich diese Theorie auch mit stützen. Das weiß man nicht. Also das ist halt, es ist an sich wirklich, ich finde das eine sehr relativ komplexe Geschichte auch. Also von Atombombentests zu Eichmann zu kommen. Wobei.
Ich finde es halt, in dem Zusammenhang finde ich es auch wiederum nicht so abwegig. Ich glaube, so eine häufig anzutreffende Konstellation ist immer, man möchte von irgendetwas ablenken. Also es ist irgendwas passiert und zur Vertuschung macht man irgendwas anderes. Also wie hier eben so diesen Prozess oder dieses Auffinden von einem Eichmann, das erzeugt natürlich dieses große mediale Interesse. Und an der Stelle fiel mir nämlich jetzt auch nur wieder diese Geschichte ein. Es gab, glaube ich, um 2000 rum einen Film oder so, wo es darum ging, dass der amerikanische Präsident eine Affäre oder sowas hatte.
Wreck the Dog, meinst du?
Ja. Und daraufhin einen Krieg angefangen hat, um von dem Ganzen abzulenken. Und damals ausgerechnet Monika Lewinsky dazwischen kam. Oder halt kurz zuvor. Das fiel jedenfalls recht nah mit der Problematik Lewinsky und Clinton zusammen.
Wobei ich, also vom Gefühl her würde ich sagen, dass der Film schon Mitte der 90er ist. Aber also irgendwie unser Internet geht gerade nicht so richtig hier. Es hängt. Ich versuch's gerade mal.
Nee, das ist schon, das sind schon die Anzeichen. Ja, genau. Leute, also wir können uns schon mal verabschieden.
Genau. Da draußen, also ich sehe schon ein paar Hubschrauber hier vor mir vor. Links schweben. Ja, also mal gucken. Ja, das stimmt. Also Wreck the Dog ist aber auch ein sehr, also durchaus empfehlenswerter Film. Das war in der Tat so, dass also hier der Präsident da quasi eine Freundin hatte und, nein, das zur war Vertuschung musste halt ein Krieg angefangen werden.
Und von der Seite her, das eine ist, glaube ich, immer mit, dass so eine Verschwörungstheorie aufgemacht wird, wenn man prinzipiell irgendwas nicht erklären kann. Hm. Aber das andere ist im Prinzip auch...
97.
Von 97 war der Film und guck mal nach, wann Lewinsky, ich glaube, das
muss
war...
Das muss so um den 99
Ja, genau, sein. Hätte ich mir jetzt auch gesagt, 98. Ach, ist sogar direkt verlinkt.
Nee, lange vor der Lewinsky-Affäre steht.
Ach, lange,
Und das war... Blub.
Na, in dem Sinne war die das Buch zum Film und alles wird schon...
Also 99, also das Verfahren ging 99 zu Ende.
Okay.
Gegen ihn.
Hm. Aber 98, 99 war das da in
etwa.
Ja. Ja, aber ich denke, das ist so auch mit so einem Kernpunkt einer Verschwörungstheorie, dass man vermutet, dass von irgendetwas abgelenkt werden soll. Genau. Es ist ja im Prinzip auch so dieses Umgekehrte, aber es beobachtet man natürlich auch, dass zu den, ich sag mal, zu irgendwelchen Großereignissen, Fußball, EM und sowas, plötzlich politisch irgendwas durchgewunken wird, im Bundestag oder sowas Entscheidungen gefällt werden, die eigentlich von Bedeutung sind, aber die man dann, wenn das Volk abgelenkt ist, schnell durchdrückt. Also es ist natürlich auch praktisch zu beobachten, aber eben just an dieser Stelle entzünden sich natürlich dann auch immer wieder diese Theorien, dass wenn irgendwas durchgedrückt wurde und parallel dazu ein entsprechendes Ereignis war, dass man da das gezielt.
Also ich denke, das ist auch nicht nur der Bundestag oder die, sagen wir, jeweilige Regierung, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, die sowas macht. Das machen auch gerne Konzerne. Also sozusagen die Meldungen, die eher unschön sind, Verlustmeldungen und was weiß ich nicht alles, werden entweder, wenn es unbedingt sein muss, Freitagnachmittags rausgebracht, wenn keiner quasi alle schon im Urlaub und oder zu Hause sind. Oder halt eben dann gezielt bei solchen Tagen, wo andere Meldungen im Vordergrund stehen. Und deswegen, also es ist wirklich immer wieder sehr wichtig und interessant, gerade auch hier so beim Boston-Attentat und andere Sachen, dort mal gezielt auf die Seite 3, 4, 5, 6 zu gucken und die kleinen halbseitigen oder nur kleinen Artikel und Kurzmeldungen mal anzugucken, weil da stehen oftmals noch vergleichsweise interessante Sachen drin, die sonst vielleicht manchmal auf die Seite 1 geschafft hätten, aber hier eben von großen medialen Ereignissen verdrängt werden. Man kann sich das schon vorstellen, diese Geschichte, dass die stimmt, also was mit Eichmann und diesen Bombengeschichten. Hm. Ich meine, ein großer Teil ist natürlich auch belegt. Das ist also
das ist natürlich was interessant macht in dieser Geschichte, dass so ein Teil wiederum wirklich faktisch belegt ist.
Genau. Und ich muss auch sagen, das Buch ist sehr gut recherchiert, also es gibt sehr viele Quellenangaben. Also Gabi Weber lebt wohl selbst da direkt vor Ort. Und ist in die Archive gereist. Also mittlerweile ist es wohl so, dass sie in die USA nicht mehr einreisen darf oder beziehungsweise die Archive nicht mehr besuchen darf.
Was, in die USA oder in Argentinien?
In die USA. Also sie hat unter anderem halt auch diverse Archive in den USA halt durchforstet. Und irgendwann ist ihr wohl der Zutritt verwehrt worden, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube sogar, mich korrekt zu erinnern, dass sie irgendwann also gar nicht mehr in die USA einreisen durfte. Das ist halt auch so eine Sache, die es schwer macht, oder die es also ja schwer macht, irgendwie eine Verschwörungstheorie da in ihrer Geschichte zu finden. Also man ist schon versucht zu glauben, was sie schreibt und wie gesagt, ich habe auch bisher keinen offensichtlichen Punkt gefunden, wo sie aus meiner Sicht grob daneben liegt, und deswegen
es ist möglich.
Genau, es ist möglich und rein rational gesehen kann man das schon glauben. Und vielleicht kann man diesen Charakter von Verschwörungstheorien später nochmal ein bisschen beleuchten. Du hast nämlich jetzt schon ein bisschen Musik rausgesucht und machen erstmal ein bisschen Musik. Gucken uns danach vielleicht mal ein bisschen mehr so eine Charakteristik an.
Okay, na dann, wir starten mal. Ich habe wieder mal bei Shamento ein bisschen gewildert und habe da ein paar Lieder rausgekramt. Beginnen wollen wir mit Emory mit 6 Million Ways.
6 million ways to die. 6 million ways to die. Choose one. Choose one. 6 million ways to die. 6 million ways to die. Choose one. Choose one.
Shoot me, stab me, choke me.
Is way from creation.
Ja, und damit sind wir wieder zurück. Das war nochmal Emory und 6 Million Ways. Dann also unser heutiges Thema der Verschwörungstheorien.
Genau, also wir sind ja schon ein bisschen eingestiegen, haben ein paar Sachen beleuchtet. Vor der Pause hat man auch gesagt, also Komplexheit von Geschichten ist sowas, was dann öfters mal dazu neigt, vielleicht Verschwörungstheorien dann am Ende zu unterstellen. Also ein Beispiel für eine komplexe Geschichte war eben diese Eichmann Atoms for Peace Geschichte.
Ja.
Wobei, wie gesagt, also rein rational betrachtet, muss ich sagen, würde ich das nie unbedingt als Verschwörungstheorie einordnen, sondern für mich ist es erstmal ja als real zu betrachten. Also ich kann momentan hier noch keinen Punkt sehen, der, also wo es wirklich grobe Faktenbrüche aus meiner Sicht gibt. Wobei vermutlich müsste man dann auch wirklich tiefer reingehen und man, also sich das genau angucken, die Zeitung von damals mal mit aufschlagen und so weiter.
Ja, das aber, ich sage jetzt mal so, dass man schon hier vermuten, wenn man im Prinzip dieses ganze Gebilde sich betrachtet und als wahr annimmt, dann hat man natürlich wiederum das Problem, was stecken da für Kräfte dahinter, die genau das bewegen können, wenn, ich sage jetzt mal, in Chile ein Erdbeben ist, dass dann plötzlich Leute in Israel vor Gericht stehen. Also diese Auswirkungen, dass das dann im Prinzip alles zustande kommt. Also wenn diese Geschichte in dem Sinne wahr ist, dann hat ja dann plötzlich der amerikanische Präsident ein Interesse daran, Leute kidnappen zu lassen und irgendwo anders auf der Welt auftauchen zu lassen, nur um von derartigen oder Ereignissen abzulenken und um irgendwas zu schützen.
Also wie gesagt, wenn man jetzt sozusagen das unterstellt, dass das so passiert ist, kann man natürlich schon sehen, also dass er irgendwie eine Cover-Story braucht.
Genau,
und
so.
Und jetzt muss man sich halt überlegen, was ist eine gute Cover-Story? Also ich meine, ein Erdbeben sozusagen abzudecken, in Anführungsstrichen, durch eine andere Geschichte, da braucht man schon irgendwie ein Großereignis.
Ja, ja.
Ich sag mal, ein Nazi-Verbrecher, der damals als das gemeinhin böse galt, zu verhaften und vor Gericht zu stellen, würde ich jetzt zunächst erstmal als nicht allzu fernliegend
sehen. Ja, also dass man das gewählt hat und alles, nein, aber dass man im Prinzip diese Macht hatte. Also okay, es war im Prinzip schon ja vorher lange bekannt, wo er ist und alles. Man hat im Prinzip diesen Joker auf der Hand und braucht ihn an dieser Stelle einfach nur mal ausspielen.
Ja. Und ich meine, jetzt könnte man sozusagen hier weiter spekulieren, dass vielleicht nicht der Mossad da hingefahren ist und hat ihn mitgenommen, sondern sind irgendwelche anderen Leute gekommen und haben die mitgenommen. Und haben die dann einfach dem Mossad überreicht und gesagt, hier,
macht was draus.
Macht was draus, genau. Und das könnte man halt auch sehen, dass sowas passiert ist. Also das sind Sachen, das wird vielleicht irgendwann mal rauskommen oder auch nie rauskommen, das weiß man halt auch nie. Also ist ja auch generell so, dass diese Geschichte jetzt, also medial auch keine Titelseitengeschichte ist, eben auch aufgrund der Komplexität des Ganzen. Mhm. Also das ist halt auch schwer, einen normalen Medium darzustellen. Und wie gesagt, ich hatte es im SWR 2, glaube ich, das erste Mal gehört. Und die haben sich mindestens eine halbe Stunde dafür Zeit genommen, das Ganze aufzudröseln. Mhm. Ich hatte dann mal gesehen, es gab nochmal eine andere Radiosendung, die sich auch sehr, sehr lange Zeit genommen hatten für die Geschichte. Und auch, es verschwirren auch längere Artikel von quasi Zeitschriften im Netz rum, wo das auch nochmal ein bisschen aufgedröselt ist. Aber sozusagen Schlagzeile Nummer 1 bei spiegel.de oder sowas könnte ich mir weniger vorstellen.
Mhm. Ja.
Das ist halt, ich meine, auch wenn ich jetzt sozusagen irgendwas verstecken wollte als Handlungsperson, wäre es immer gut, das irgendwie komplex auszugestalten.
Genau, ja. Ja, und dass es im Prinzip in einem großen Wirrwarr verschwindet. Also diesbezüglich fiel mir jetzt nur die Watergate-Geschichte ein, wo ich glaube, anfangs wurde auch im Prinzip versucht, das Ding zu vertuschen oder sowas.
Ja, genau.
Wo das aber auch in irgendwelchen komplexen Sachen eingewickelt wurde, ja.
Also das ist sozusagen, wenn man sich verschworen hat gegen jemanden und das verstecken will, wie gesagt, es möglichst komplex zu machen, ist sicherlich nicht der verkehrteste Ansatz, um das dann wieder zu verheimlichen.
Undurchsichtig.
Genau. Es gab vor vielen Jahren, aber je. Also ich würde mal schätzen, mindestens vor 10 Jahren auf dem Chaos Communication Congress ein Talk von Frank Rieger und noch jemanden vom CCC.
Hm.
Ich müsste jetzt nochmal gucken. Die haben damals auch so über Wahrheit, ähnliche Phänomene gesprochen. Und ich glaube, dass sie damals sehr auf dieser Flick-Affäre rumgeritten sind.
Ja.
Nee, nicht Flick, sondern wie heißt das Chemiekombinat der DDR?
Von man der DDR?
Also was dann irgendwann, also bei Wolfen, wie heißt denn das nur? Da gab es doch auch so eine große Affäre. Siehst du, du hast es schon vergessen. Also ich habe nur den Namen vergessen, Jörg hat die Tatsache ganz vergessen. Bitterfeld, Wolfen,
ja.
Blafasel, also egal, also da, seht, also man sieht schon hier an unserem Rumgestammle, dass wir also schon zum einen den Namen und auch den Sachverhalt an sich vergessen haben. Also jedenfalls diese, also mir kommt immer noch Flick-Affäre in den Sinn, aber das ist Blödsinn, die Flick-Affäre war wesentlich eher.
Ich, so frag mal nach Bitterfeld, Wolfen.
Genau, ich klick mal mich zwischendrin wieder hier ein bisschen durch. Auf jeden Fall ist es so, dass also diese Geschichte, diese Leuna, jetzt, das war Quatsch, okay. Also, ja. Aber jetzt fiel mir gerade der Name Leuna ein. Also Leuna war das wesentliche Ding.
Und da?
Also diese Leuna-Affäre war wohl so komplex, dass die Zeit sich irgendwann die Zeit genommen hat. Aha. Und hat sozusagen die Zusammenhänge der Affäre versucht, auf, ich glaube, 2 Doppelseiten Zeitung mal darzustellen. Und das war aber auch trotzdem sehr eng bedruckt. Und wenn man sich vorstellt, die Zeit, wenn man die mal auseinanderklappt, das ist, ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich mit 2 Händen gar nicht mehr falten. Und also diese ganze Geschichte war halt auch da, vergleichsweise komplex. Mhm. Und also wie gesagt, ich wüsste von der Leuna-Affäre jetzt ohne nachzuschlagen oder so auch keine wesentlichen Details.
Okay.
Das ich vermute mal, dir geht's ähnlich.
Ja, also ich verbinde jetzt damit eigentlich gar nichts.
Na, ich verbinde da insbesondere den Namen Kohl und Schäuble damit. Aber wie gesagt, okay. Ich habe mich da jetzt auch hier spezifisch gar nicht drauf vorbereitet. Das ist eben doch sowas, ist untergegangen.
Ja, also da muss ich an der Stelle halt sagen, für mich sind Verschwörungstheorien nicht das Alltagsgeschäft.
Na, für mich auch nicht.
Und an der Stelle kann ich eigentlich mit so einigen Sachen dann nichts anfangen.
Ja, also wie gesagt, unser Netz ist hier ein bisschen langsam. Ansonsten könnte ich jetzt schon mal ein bisschen was mehr noch zur Leuna-Affäre erzählen. Wahrscheinlich kommt Jörg mit Edge oder GPRS oder sowas schneller voran. Also was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist eine Sache von einem Schriftsteller herrührt, der das so ein bisschen auf die Soziologie abgestellt hat. Mhm. Und zwar, also es gibt einen Schriftsteller, der heißt Bruce Sterling, der hat eher so auch utopische Romane geschrieben. Der hat so den Begriff geprägt von diesem, also im Amerikanischen heißt das Major Consensus Narrative. Mhm. Also sozusagen die jeweilige präferierte Erzählversion einer Geschichte. Wenn man sozusagen im Kontext dieser Geschichte bleibt, ist alles gut, weißt du? Und sobald du aber sozusagen dieses Narrativ, diese Erzählversion verlässt, dann wirst du im Augen von anderen Leuten zum Verschwörungstheoretiker. Egal, ob du sozusagen das belegen kannst oder nicht, aber sozusagen, wenn du verlässt sozusagen die bisherige Wahrheit, dann bist du sozusagen, wirst du halt zum Verschwörungstheoretiker. Mir ist das erste Mal, also sagen wir, das erste Mal vergleichsweise spät aufgefallen, und zwar als ich nach Jena gekommen bin, auch schon vor sehr langer Zeit. Da gab es ja, also wir haben uns in der Luke immer mal getroffen. Mhm, ja. Und in der Luke gab es auch zum Teil Leute, die, ich sag mal, ein bisschen Nähe zur Antifa haben.
Ja. Mhm.
Und da kann ich mich noch erinnern, da gab es immer mal Erzählungen von Demos, auf denen irgendwelche Leute waren und dass es da eben auch Konflikte mit Polizei gab und dass es irgendwie auch da durchaus angeblich Polizisten gab, die gerne mal die Faust schwingen und die auch nach Eigendarstellung extra auf so eine Demo-Betreuung fahren, um da mal ein bisschen da die Faust schwingen zu lassen. Und das war für mich damals völliger Blödsinn. Da habe ich mir gedacht, naja, ihr werdet sicherlich auch nicht ganz unschuldig an der Geschichte gewesen sein. Und naja, da habt ihr halt mal ein paar aufs Maul gekriegt. Das ist halt, ist halt mal irgendwann so. Und dann ist es aber so, dass im Laufe der Zeit hört man dann das immer mal wieder und auch von anderen Leuten. Mhm. Und ich hatte irgendwann eine Kinderbetreuung für, also Babysitterin sozusagen auf gut Deutsch, die war neben Verdacht irgendwie links oder Antifa orientiert zu sein, aber die ging halt gerne Fußballspiele. Und die erzählte mir halt von den Fußballspielen genau dasselbe, dass da irgendwelche Polizisten rumrennen. Mhm. Und wenn du da irgendwie die falsch anguckst, dann hast du halt Pech. Und das, also sie hat auch Geschichten erzählt von auch schwangeren Frauen oder einer schwangeren Frau, die da verprügelt worden ist.
Krass. Das wiederum finde ich dann. Hm.
Und das war glaubwürdig. Und dann fängt auch so langsam an, dein Bild sozusagen, was du vielleicht hast, zu bröckeln. Und was dann sozusagen mein Bild so quasi endgültig sozusagen zum Einsturz gebracht hat, war diese Freiheit statt Angst-Demo im Jahr, ich glaube, 2009. Und da gab es halt auch so eine vergleichsweise bekannte Geschichte von jemandem, der jetzt unter dem Namen der Mann mit dem Fahrrad bekannt ist. Der ist also auf so eine Polizei, also Gruppe von Polizisten zugelaufen und hat sozusagen, was, wenn ich mich richtig erinnere, einfach aufgrund einer anderen Geschichte die Nummer oder den Namen des Polizisten wissen wollen. Und die haben den Namen halt nie gesagt. Und er ist wieder gegangen und sozusagen auf den Videos, also es gibt dann, also das Gute jetzt hier ist, dass diese Szene von, ich weiß nicht, mindestens 5 Leuten oder so gefilmt worden ist, aus verschiedenen Perspektiven. Und man kann sozusagen auf dem Video sehen, dass dieser angesprochene Polizist nach hinten geht, mit irgendjemandem spricht, nach vorne zeigt, also es deutet so hin wie
auf den.
Und dann laufen die nach vorn und dann hauen die zwei auf den ein. Und zwar, also so, die Geschichte ist vergleichsweise öffentlich, dass die Unterlippe ist abgerissen gewesen, die Oberlippe ist sie haben halt so am Mund gezogen, es musste halt genäht werden und hatte Prellung und ordentliche Verletzung. Und also wie gesagt, das Gute war hier, dass es wirklich aus verschiedenerlei Perspektive gefilmt worden ist. Das ist dann halt auch gleich irgendwie online gestellt worden und man konnte sich das angucken, konnte man sehen, dass es also hier es keinerlei Grund gab, also auf den wirklich so, so krass einzuprügeln.
Ich habe auch keinen Internetzugang fürs Handy mehr.
Es wird eng. Und also mittlerweile ist es so, dass da Gerichtsverfahren gelaufen sind. Erst jetzt, die letzten Tage, also gestern oder vorgestern, gab es auf der Website des CCC eine Meldung, dass also der Polizist hier gegen die erste Verurteilung Widerspruch eingelegt hat, dass in Revision geht. Und aber auch der Kläger in Revision geht, glaube ich. Also Kläger müsste ich jetzt genau nachgucken. Also sind auf alle Fälle zwei Parteien in Revision gegangen. Der einen war die Strafe zu hoch, der andere war die Strafe zu niedrig. Schau. Es finden also jetzt wieder neue Verhandlungen statt. Und in der ersten Runde ist der Polizist halt schon mal verurteilt worden. Und was ist
anzunehmen? Aber nur der? Nee.
Ich weiß es nicht ganz genau, das müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Okay. Und das ist aber so ein Punkt, dass sozusagen über den Laufe der Jahre sozusagen sich auch mein Bild von der Polizei da geändert hat, so als die fürsorgliche Anstalt, die draußen aufpassen, die Recht und Ordnung waren und die quasi immer alles richtig machen. Und dann siehst du halt eben Leute, die wirklich absichtlich sich da prügeln mit Leuten. Und es gibt ja mittlerweile Fälle, also in Bayern gibt es unglaublich viele Fälle von Leuten, die, ich sage jetzt mal, im weiteren Sinne gestolpert sind auf einer Polizeiwache und irgendwie halb traumatisiert dann
ins Krankenhaus
gekommen sind. Und ich weiß es nicht mehr, ich müsste nochmal ganz raussuchen, aber in einer Region wirklich eine ziemlich krasse Häufung von auch sehr schlimmen Übergriffen.
Ja, aber weiß ich nicht, also diesbezüglich kann ich einerseits, wenn man manche Polizisten dann privat erlebt, wird man auch etwas desillusioniert von dem Ganzen. Ja. Diesbezüglich, ich weiß nicht, von den Erzählungen her, muss es wohl auch zu DDR-Zeiten schlimmer gewesen sein. Also muss es wie zum Beispiel hier auch in Jena richtig eine Einsatztruppe gegeben haben, die gezielt bei Fußballspielen losgegangen sind und da in einem gewissen Fanbereich aufgeräumt haben.
Kann sein,
das weiß ich nicht. Also das kenne ich richtig von den Erzählungen her und dass da auch die entsprechenden Haudegen dabei waren in dieser Truppe.
No.
Aber also ich persönlich eben nur von Erzählungen, ich selbst habe es nicht erlebt und von der Seite her, also eben, dass die Polizei eine weiße Weste hat, dem Bild würde ich nicht anhängen.
Ja, wie gesagt, also vor, ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahren habe ich dem Bild halt auch noch angehangen. Und mittlerweile weiß ich, dass es auch nur Menschen sind. Und am Anfang habe ich das so eher auch so in diesem Bereich Verschwörungstheorie eingeordnet. So, komm, wenn du halt vielleicht irgendwas machst, dann kriegst du halt auch eine Antwort zurück. Und dann irgendwann ist es aber sozusagen auch akzeptierte Wahrheit geworden für mich. Also dass es durchaus eben da Leute gibt. Und ich würde das eben auch heute, also wenn mir das heute jemand erzählt, dass er quasi grundlos von jemandem verprügelt worden ist, der vielleicht bei der Polizei war, würde ich dem das viel eher und leichter glauben als noch vor 15 Jahren.
Das, na gut, das ist halt so, was im Prinzip man lernt da mit der Zeit dazu, beziehungsweise korrigiert eben in der Hinsicht seine Ansichten nach den Erfahrungen und Erlebnissen. Also ich kenne so auch aus dem Umfeld gewisse Erzählungen, was weiß ich, dass Leute einfach so auf der Straße angegriffen wurden, ohne erkennbaren Grund, in dem Sinne krankenhausreif geschlagen wurden. An sich schwer vorstellbar, dass im Prinzip diese Bedrohung so groß ist, aber praktisch glaube ich dem Ganzen. Also mir ist es so zum Glück noch nicht passiert. Ja. Also das andere ist natürlich auch gewisse, ich denke schon auch, dass auch gewisse Leute irgendwie dazu neigen, sei es nun bewusst oder unbewusst, es gibt wirklich so paar Pechvögel, was ich auch persönlich schon richtig erlebt habe, die kommen einfach nicht um Fettnäpfe drumrum und ähnliches. Aber es ist doch, dass auch gewisse Konstellationen, die einem unglaublich erscheinen, doch eigentlich wahr sind.
Und deswegen, also eine Sache, die mir in dem Zusammenhang wieder einfällt, ist diese ganze Barschel-Affäre, diese ganze Geschichte um Uwe Barschel. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt.
Die Badewanne.
Die Badewanne, genau. Genau. Und das ist ja auch so, dass...
Ich glaube, ich sehe jetzt, habe jetzt gesehen, okay, also Verschwörungstheorie hat sich aufgelöst. Das Problem unseres schlechten Internetzugriffs war wahrscheinlich gerade die Aktualisierung des Virenscanners. Ja, funktioniert wieder flott. Genau. Das Ding ist wieder aktuell und daraufhin dürfen wir wieder.
Na, mal gucken, was sich da noch hier tut. Uwe Barschel, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, war ein Politiker in Schleswig-Holstein.
Auch Ministerpräsident?
Ministerpräsident, genau. Und es gab ja irgendwie vor der Wahl so eine Schmierenkampagne gegen seinen Konkurrenten. Also Björn Engholm war damals der Konkurrent und da wurde dem ja irgendwie vorgeworfen, Steuern zu hinterziehen und diverse andere Sachen zu machen. Und irgendwie kurz vor der Wahl wollte der Spiegel halt sozusagen berichten, dass diese ganze Verleumdungskampagne von Barschel her rührt. Und dann ist ja, da gab es ja diese berühmte Pressekonferenz, wo der Herr Barschel dann sein Ehrenwort, und ich wiederhole, mein Ehrenwort gegeben hat, dass er da nicht damit zu tun hat. Ein paar Tage später ist er dann doch von Ämtern zurückgetreten. Mhm. Also das ist auch so jetzt frei nach meiner Erinnerung rezitiert und jedenfalls sozusagen das war der Ausgangspunkt und dann ist erstmal quasi außer Landes hat sich begeben, ist also nach Genf vermutlich geflogen. Und wurde dann tags darauf von einem Sternreporter, glaube ich, dann in der Badewanne tot aufgefunden. Ich meine, auch das ist, also diese ganze Geschichte ist natürlich, also die regt nahezu an, um irgendwelche Verschwörungstheorien loszutreten und wer könnte das gewesen sein? Also es gab ja da Gerüchte, dass er in Waffenhandlungen drinsteckt, dass er,
genau,
das ich glaube, auch Beziehungen in die DDR hatte und das, also das ist alles Mögliche und sozusagen jeder, also er könnte sich als selbst das Leben genommen haben, vielleicht hat jemand geholfen, vielleicht wurde er umgebracht, von wem wurde er umgebracht und so weiter und so fort. Also und die offizielle Darstellung damals war dann, er hat sich selbst umgebracht, es war Selbstmord. Mhm. Mittlerweile kann man aber so, wenn man die Presse verfolgt, nachlesen, oder zumindest ist es mein Eindruck, dass sich dieses Narrativ sozusagen langsam ändert. Also so langsam geht die öffentliche Pressedarstellung in die Richtung Mord.
Aha.
Also und es gibt einen, ich glaube, Staatsanwalt irgendwie auch aus dem Norden, der diesen ganzen Fall nochmal aufgerollt hat, verfolgt hat und der hat ein Buch dann am Ende dazu geschrieben und er kommt auch zu dem Schluss, dass alles, was er sozusagen hier betrachten kann, deutet mehr auf Mord hin als auf Selbstmord. Also es gab wohl irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, also im Hotelzimmer wurde so eine Substanz gefunden, die man üblicherweise in der Tiermedizin verwendet. Um die Haut durchlässiger zu machen, um dann halt irgendwelche Medikamente da durch die Haut zu schleusen. Also ich glaube, bei Pferden macht man das. Man reibt sozusagen erst die Haut ein, dann ist sie quasi aufnahmefähiger für Medikamente und dann kann man sozusagen das Medikament aufbringen. Und dieses Mittel hat man immer auch da in dem Hotelzimmer gefunden und es gibt halt so diverse andere Hinweise, die eher sozusagen darauf hindeuten, dass da noch jemand anderes im Spiel war. Und dann, also es gibt dann auch so Dokumentationen dazu. Unter anderem glaube ich, dass irgendein Mensch aus Kapstadt, der hat dann, ist in Kontakt, ich glaube auch mit dem Staatsanwalt oder mit irgendjemand anderes getreten und gesagt, ja, er würde gerne zu dem Fall Barschel ein paar Aussagen machen, würde was dazu sagen. Und dann gab es irgendwie einen Termin für eine Vernehmung und irgendwie einen Tag vorher hat er einen Autounfall gehabt und ist dabei leider ums Leben gekommen. Und auch eine andere Person, die auch dazu zu dem Fall Aussage machen wollte, ist auch durch einen Unglücksfall bedauerlicherweise ums Leben gekommen, bevor diese Person was sagen konnte. Und das sind halt auch so Sachen, die das Ganze natürlich nähern und das ist ein bisschen merkwürdig erscheinen lassen. Ich denke auch, dass hier im Laufe der Jahre wird das bestimmt auch, dass sich noch weiter in Richtung Mord verschieben und dass man dann auch irgendwann, also sozusagen im bei der Bevölkerung verankert hat, das war Mord und dann kann man dann vielleicht auch leichter mal sagen, okay, wir haben jetzt wirklich Hinweise gefunden, das war Mord und dann ist es aber sozusagen schon im Unterbewusstsein, sozusagen im Narrativ schon geändert und diese Selbstmordgeschichte ist dann quasi weg. Wäre jetzt so eine Deutung.
Eine Umdeutung des Ganzen. Ja, und eben zu diesen derartigen spontanen Selbstmorden oder ähnlichen, hattest du ja auch mal irgendwas erzählt, ich glaube von der griechischen Telekom oder von Vodafone.
Ja, ja. Und es gibt ja, also gibt es also diverse spontane Selbsttötungen. Und ja, ein Fall, der uns eigentlich auch ziemlich groß in die Presse geschafft hatte, war in Griechenland in der Tat. Und zwar in Griechenland hat ein Mitarbeiter einer Telefonfirma irgendwann halt auch gesagt, hier, sie hat quasi die komplette Regierung, wenn ich mich richtig erinnere, wird quasi abgehört. Also die Telefone werden abgezapft von einer unbekannten dritten Stelle. Und die Person war darüber halt so verzweifelt, dass sie sich umgebracht hat. Und es war halt aber merkwürdig, dass die Person irgendwie vormittags noch bei IKEA war und sich eine komplette Wohnungseinrichtung oder eine halbe Wohnungseinrichtung bestellt hatte und irgendwie geplant hatte, die Wohnung zu verändern. Also es war nach Aussagen der Polizei vor Ort nicht unbedingt ein typischer Selbstmord. Und ich habe angesichts der Umstände, dass es gab dann, also man hat dann ermittelt und hat dann festgestellt, dass sozusagen die Leitung, wohin diese abgehörten Gespräche lief, im amerikanischen Diplomat endete in Griechenland und oder zumindest das vermutet hat. Und also die Geschichte war auch ziemlich krass. Und es gibt von der IEEE so ein Magazin, also die Institut für
Engineers in Electronics and Engineering.
Genau. Was auch immer, also IEEE, also ich kenne die üblicherweise als Stelle dort, wo ich meine RFCs nachlese, wenn ich mal wieder was Technisches mache. Die haben in ihrem Magazin einen Bericht verfasst und haben diesen ganzen Vorfall in Griechenland halt mal ein bisschen genauer beleuchtet und untersucht und haben also da eine sehr tiefgehende Analyse dazu geschrieben. Es war irgendwie so, dass das ein Rootkit, da sind wir jetzt wieder bei der technischen Seite gewesen ist, die in dieser Telefonanlage gelaufen ist. Und die Telefonanlage ist in Erlangen geschrieben gewesen. Das heißt, man muss auch diesem Angreifer schon ein sehr tiefgehendes technisches Wissen zutrauen. Und das Rootkit wurde auch wirklich nie erkannt. Also es ist auch sozusagen über diverse Upgrades nie erkannt worden. Und es gab halt wirklich nur ein einziges Mal ein Fehler bei einem Upgrade, wo das Rootkit
aufgefallen ist.
Und das hat eben dieser Ingenieur gemerkt und dann das halt weitergemeldet. Und dadurch ist das ganze Ding überhaupt aufgeflogen. Und also das ist halt auch interessant. Ich muss mal ganz kurz den Jörg weiterreden lassen.
Huch. Ah, da unten ist was zu Gange. An der Stelle ist es halt dann, denke ich mal, dass sich vor allen Dingen eben um solche Selbstmorde oder ähnliches an diesen Stellen, wo im Prinzip immer Dinge sein können oder halt auch nicht, kombiniert mit irgendwelchen größeren Ereignissen. Also das glaube ich auch immer dieses, dass dann am besten immer irgendwas Großes wie hier eine Regierung oder sowas beteiligt ist, dass dann natürlich auch ganz schnell eine Verschwörungstheorie zustande kommt.
Na, und zum Teil, also gibt es halt auch echte Planungen, die dann später Verschwörungstheorien unterstützen können.
Dass man von Anfang an versucht, die Verschwörungstheorie gleich mit zu nähren.
Naja, nee. So, woran ich so denken muss, ist diese 9-11.
Ja.
Also das ist, ich meine, man konnte quasi die Bilder im Fernsehen sehen, was da passiert ist und so weiter.
Genau.
Und dennoch ist quasi um das ganze Event, sag ich mal, um das ganze Ereignis halt, also auch gibt es ja eine große Verschwörungstheorie, also oder eine große Gruppe von Leuten, die sagen wollen, ja, das war eine geplante Sprengung oder die Regierung wusste davon, die Regierung hat das sogar selbst eingefädelt. Und ja,
also das kenne ich, das könnte ich mir noch maximal vorstellen, dass es gezielt war, dass man selbst die Flugzeuge entführt hat und...
Genau, und das ist halt eben, also und gerade dieser Punkt mit dem, also dass sozusagen man das selbst als Regierung sozusagen gemacht hat, es gibt halt sozusagen eine Geschichte oder eine eine Operation aus der Geschichte, wo genau das mal geplant worden ist. Also es gibt diese sogenannte Operation Northwoods, die, ich glaube, in den 70er Jahren, da, nee, muss 60er gewesen sein, das war zu Kennedys Zeiten. Und also im Rahmen dieser Operation Northwoods wurde halt unter anderem geplant, gezielt Flugzeuge abzuschießen, um halt das in dem Fall der kubanischen Regierung unterzuschieben. Also die hatten halt in diesem Dokument halt verschiedene Ideen halt präsentiert, wie man sozusagen den Ärger des amerikanischen Volkes sozusagen Richtung Kuba lenken kann, um dann halt einen Krieg mit Kuba zu beginnen. Und eine Version war halt eben eine Zivilmaschine irgendwie abzuschießen und dann zu sagen, hier, das war aber also die Idee war auch wirklich, das mit MiG-Abfangjägern zu machen und zu sagen, ja, die MiG-Abfangjäger müssen aus Kuba gekommen sein, das sind Russen und so weiter. Also auch so mit Störaktionen in Florida, Anschlägen in Florida etc.
Weil also eben Northwoods, also die nordischen Wälder, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass die dämliche Idee gewesen wäre, die in Chicago oder sowas abzuschießen. Na, mit dem Hintergedanken, dass die Raketen von Kuba aus gestartet sein sollten, um dann letztendlich an der kanadischen Grenze eine Dings runterzuholen.
Also die Pläne sind auch schon vor 9/11 bekannt geworden sozusagen. Also in den USA gibt es ja diesen Freedom of Information Act. Da sind halt diese Dokumente irgendwann auch freigegeben worden und dann hat man halt gesehen, dass das wirklich Planung war. Also es waren also die höchsten Kreise, also der Lyman Lemnitzer, der war der Vorsitzende von dem Joint Chiefs of Staff. Das ist so ein sehr hohen Rat und der hat also diese Überlegung, sagen wir mal, alle unterzeichnet, also das war mit seinem Wissen und Kennedy hat damals eben gesagt, nee, das geht ihm zu weit. Also er will das sozusagen nicht mit durchführen und deswegen sind die dann halt auch begraben worden, die Pläne. Aber man wusste sozusagen, dass die USA ja schon mal sowas geplant haben und jetzt sozusagen gab es halt sozusagen diese 9/11, ich glaube 9/11 Truce Movement oder so, die sich. Und die haben sozusagen das als ein Beweis quasi mitgenommen und zu sagen, hier, das muss also auch eine Operation der US-Regierung gewesen sein. Ich meine, grundsätzlich ist es ja auch so, dass es natürlich immer auch diese Verstrickung gab von Bin Laden und der Regierung vorher, dass er in Afghanistan gefördert worden ist und dass es da Verträge gab mit der Bauunternehmung da und so weiter. Also das ist natürlich alles auch dazu geeignet, so eine Theorie dann mit anzuheizen. Ja, also aber gerade im 9/11 gibt es ja, ich weiß nicht, ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung dazu machen.
Ja, da fiel mir jetzt gerade nur wieder irgendwie dieses Flugzeugteil, was jetzt erst vor kurzem gefunden ein, wo es auch wieder gleich hieß, naja, wenn man das jetzt so lange da nicht entdeckt hat.
Ja, das muss also auch irgendwas sein. Ja, wobei das war ja zum einen vergleichsweise weit weg und das Teil war auch nicht, also wenn ich es richtig interpretiert habe, war das nicht so groß. Also beziehungsweise ich hatte ein Bild gesehen und das sah nicht aus wie, also für mich, also ich meine, ich bin ja auch ein Laie, bin ja kein Flugzeugmechaniker, für mich sah das jetzt auch nicht offensichtlich aus wie ein Flugzeugteil.
Na das, beziehungsweise es stark, glaube ich, zwischen zwei Häusern. Also von der Seite ja auch nicht so, dass man es irgendwie regelmäßig dran vorbeikommt.
Ja, genau.
Von der Seite ja nicht unbedingt abwegig, dass es auch erst so spät entdeckt wird oder als dieses identifiziert wird.
Aber ich meine, wenn ich daran denke, da gab es ja angeblich noch ein drittes Flugzeug, was darüber gekreist ist. Und also, dass vorher hat irgendjemand die Leute in dem World Trade Center oder bestimmte Leute angeblich gewarnt, dass sie da nicht hinkommen sollen. Bestimmte Leute sollten nicht fliegen an dem Tag und haben Vorwarnungen gekriegt. Und ich kann es jetzt gar nicht mehr alles zusammen. Achso, und es ging auch irgendwie mit der Fallgeschwindigkeit des Hauses, gab es auch irgendwelche Diskussionen.
Das war, glaube ich, anfangs ziemlich lange, dass dieses Aushalten des Stahls, beziehungsweise wie lange das gebraucht hat, bis das dann zusammenstürzte, war, glaube ich, anfangs gleich schon eine große Diskussion, dass das gar nicht sein konnte. Beziehungsweise anfangs gab es auch gleich sofort diese Diskussion, dass man mit einem Kerosin, mit dem Flugzeug, gar nicht schaffen könnte. So ein Haus zum Einsturz zu bringen und es gab dann irgendwie Sprengungen in dem Haus, wo man gesehen hat, dass richtig die Fensterscheiben weggeflogen sind und all das,
Also da gibt es ja doch relativ viel zu diesem ganzen Komplex 9/11, was da raus extrahiert wird und es gab auch einen sehr vergleichsweise langen Film, der auch halbwegs erfolgreich war, der versucht hat, diese ganzen Punkte halt mit aufzulisten. Oh. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, dass auch das Loch im Pentagon war irgendwie kleiner als das Flugzeug. Also so, da war die Argumentation, das muss also eine Rakete gewesen sein und kein Flugzeug, was da eingeschlagen ist. Aha, ja. Und es gab so diverse andere Geschichten, wo man gesagt hat, na, das ist alles also eine vorgespiegelte Tatsache. Und was guckst du eigentlich gerade?
Noch mal nach was den Verschwörungstheorien.
Okay.
Also und auf mysteriöse Weise habe ich jetzt doch wieder Internet am Handy. Das heißt also, dass sie jetzt schon nicht mehr irgendwie am Telefon oder sowas hängen, sondern schon auf dem Weg hierher sind. Wir sollten dann wahrscheinlich schon langsam mal sagen oder uns verabschieden. Ja.
Und eine andere Sache, die halt jetzt vergleichsweise aktuell ist und auch also Gegenstand großer Diskussionen ist und wo man beweisen will, dass da irgendjemand anderes dahinter steckt, sind diese Bombenanschläge beim Bostoner Marathon.
Ja.
Also da ist auch sozusagen, gibt es diverse Leute, also diverse Verschwörungstheoretiker, sag ich mal, die hier versuchen wollen zu zeigen, dass es da irgendwelche Unklarheiten, Ungereimtheiten gibt. Also es fängt, woran ich mich jetzt so erinnern kann, dass es gab an einer Stelle, es gibt ja sehr viel Fotomaterial von dem ganzen Anschlag. Hm. Also haben ja irgendwie 1000 Leute da mit Kameras also da gesessen und das alles fotografiert. Und es gibt diesen einen vergleichsweise das bekannte Bild von diesem Menschen, dem das halbe Bein abgerissen worden ist und der dann ins Krankenhaus halt geschafft worden ist. Und zum einen gab es sehr zeitig dann schon sozusagen die Theorie, dass derjenige genau der in einer anderen Person entspricht, die einige Zeit vorher in Afghanistan das Bein verloren hat. Also dass das sozusagen so in Anführungsstrichen ein Schauspieler gewesen ist, dem eh schon das Bein fehlt und der da quasi dort nochmal uns präsentiert wurde. Da ist es aber mittlerweile so, dass man da ziemlich genau, also die sehen sich im Gesicht sehr ähnlich. Also sozusagen auf den ersten Blick ist das sehr, sehr ähnlich, wobei dieser Soldat aus Afghanistan, ich glaube, der hat irgendwie einen Finger oder zwei Finger verloren. Das ist also offensichtlich, dass dem anderen jetzt in Boston, dem diese Finger noch dran sind und so weiter. Also da gibt es also in der Tat einige Unterschiede. Und dann eine andere Theorie, die dann, die ich halt auch gelesen habe, ist, dass dieser Mensch mit zwei Beinen, also mit einer Beinprothese da quasi hingelaufen ist und man versucht sozusagen innerhalb der Bilder zu konstruieren, also sozusagen diese Wahrheit zu konstruieren, dass er sich da ans Bein fasst, die Prothese abmacht und da eben so sein halb zerfetztes Bein da dran baut und sozusagen dann das Schauspieler. Also das ist schon ziemlich, naja, sagen wir mal makaber, was sich da so an Leuten, also Leute da ausdenken. Und es gibt dann halt auch so Sachen, dass ein angeblich ein Mädchen dort, ich glaube, wo man zeigen kann, dass es irgendwie vorher bei einer anderen Sache umgekommen, ich glaube erschossen worden oder so, die sieht man angeblich dann wieder bei dem Boston-Marathon. Also wie gesagt, das ist also doch
Also es ist interessant, was man dann plötzlich so an Theorien konstruieren kann.
Genau. Also es gibt auch so Sachen, es gibt die Bilder, wo dieser Tamerlan Tsarnaev da schon auf der Bahre liegt und quasi obduktionsbereit ist. Und diese Bilder werden halt gegenübergestellt anderen Bildern, wo er angeblich von der Polizei gerade festgenommen ist und noch in völlig normaler, also völlig normal aussieht. Und da muss man aber wissen, dass quasi an dem Abend ist halt auch ein normaler Student da verhaftet worden, der da sich irgendwie komplett nackt ausziehen musste, weil sie noch auf der Suche nach dem anderen waren. Und von dem gibt's halt dieses Verhaftungsbild. Und das ist also auf der einen Seite dieser eine Student, der mit der Sache gar nichts zu tun hat. Und auf der anderen Seite halt dieser Tamerlan. Und dann versucht man halt auch hier wieder so einen Zusammenhang zu konstruieren. Also das ist schon...
Ja.
Also die Fantasie mancher Leute reicht in der Beziehung schon recht weit. Ja, also das ist halt auch so eine klassische Verschwörungstheorie.
Ja. Ein Charakter, wir wollten ja auch noch ein bisschen den Charakter von Verschwörungstheorien, hat man ja jetzt so im Grunde
schon... Genau, vielleicht können wir noch mal ein bisschen Musik machen und danach über den Charakter reden. Weil wir haben ja so ein... Also da schaffen wir es vielleicht noch, dass die zweite Musik anzuspielen, ehe die Sendung schon so plötzlich und überraschend wieder zu Ende ist. Das,
ich habe jetzt noch mal ein anderes Lied mit Abdou Dey mit dem Lied Libre, auch wieder geplündert oder geholt aus bei Chamento.
Je voulais vous en parler. Ici bas sur terre, il y a le bon et le mauvais. C'est à nous de choisir et trouver. Oui, le bon côté, car on est libre. Oh, oui, libre d'exister. On est libre, mais oh, oui, libre de décider. La musique qui m'a donné la chance d'être écouté. Alors je veux parler de réalité, parler de vérité. Car on est libre, oh oui, libre, libre d'exister. On est libre, oui, oh oui, libre, libre de décider. Yeah, yeah.
Ja, und damit sind wir auch schon wieder zurück. Das war diesmal ein etwas kürzeres Lied. Bei der Zahl 23, also der 23. Datenkanal, den wir heute ausstrahlen.
Genau.
Wahrscheinlich der letzte.
Genau, danach werden wir hier abgeholt und ja. zu den üblichen anderen Leuten dann eingeworfen. 23, woher kommt das? Das ist ja so ein Teil dieser, ich sage es mal, Zahlenmystik. Zahlentheorie in Anführungszeichen. Oh. Wobei bei 23 steckt ja in der Tat ein bisschen Zahlentheorie dahinter. Also zumindest im Ansatz. Also 23 selbst kommt ja aus dem Roman Illuminatus von Robert Shee und Anthony Wilson. Also das ist ein Buch, was so gerade in Hackerkreisen vergleichsweise bekannt und beliebt ist. Das sind also eine Trilogie. Da gibt es also viele Anlehnungen, die man auch so heute in der Hackerwelt findet. Also diesen goldenen Apfel zum Beispiel, also die Göttin Eris und eben halt auch die Zahl 23. Und ja. 23 ist aus zahlentheoretischer Sicht sozusagen interessant, ja, weil 23 ist eine Primzahl.
11, zum 13.
Einen, ja, aber es ist nicht nur eine Primzahl, sondern sie setzt sich, also wenn man die 2 und die 3 nimmt, sind das wieder Primzahlen. Hm. Und wenn man die 2 und 3 addiert, erhält man wieder eine Primzahl.
Primzahl, ich weiß gar nicht, wie, ob es...
Also 2 und 3 sind Primzahl-Zwillinge, könnte man jetzt noch...
Genau.
Und 3 und 5 wären auch Primzahl-Zwillinge, aber ich glaube, bei den Zahlen ist das, glaube ich, also bei 2 und 3 spielt das vielleicht noch nicht so die große Rolle.
Nee, ich hätte jetzt noch gesagt, dass eben die Primzahl, die Addition zweier Primzahlen wiederum eine Primzahl ergibt, das ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich.
Gibt es noch andere Primzahlen? Was für die Addition zweier Primzahlen? Also wenn du 11 und 13 addierst, würde ich behaupten, kommt keine Primzahl raus.
Ja, hast recht, nee.
Also nur, nee, ich müsste es nochmal genau prüfen. Nee.
Richtig, aber kann auch nie, weil du immer zwei ungerade Zahlen addierst.
Genau.
Und dementsprechend ergibt sich eine gerade Zahl, die wiederum den Teil der 2.
Genau, die ist halt sehr selten eine Primzahl.
Ja, selten, da müsste man. Ja, an der Stelle stimmt. An der Stelle ist die 23 dann wirklich was Besonderes.
Genau.
Und es gibt nichts Vergleichbares. Wechseln wir einfach in ein anderes Zahlensystem und suchen uns eine neue.
Ja, und in dem Buch halt gibt es halt so diverse Anlehnungen an die 23. Also angeblich sind alle großen Anarchisten am 23. Tag eines Monats gestorben. Dann eben diese zahlentheoretische Verknüpfung, was ich schon sagte. Und ja, und jetzt sozusagen die 23 spielt dann halt immer wieder mal auch eine Rolle. Also es gibt diesen Karl Koch, der, und da sind wir eigentlich jetzt schon wieder beim Thema Verschwörungstheorie, um dessen Tod und auch zum Leben zum Teil sich auch ein bisschen eine Verschwörungstheorie rankt. Also der Karl Koch war ein Mitglied des CCC seinerzeit, hat sich so ein bisschen mit dem, was man heute als Smart Cards kennt, beschäftigt. Und hat meines Wissens, jetzt muss ich nur überlegen, dass ich nicht die beiden Leute verwechsle, eine Diplomarbeit geschrieben. Ach nee, das war jemand anderes. Nee, ich verwechsle es gerade, das habe ich mir nicht gerade gedacht. Also Karl Koch wurde bekannt durch diesen sogenannten KGB-Hack. Ich hatte das jetzt mit einem anderen verwechselt. Der hat also mit ein paar anderen Leuten versucht, im Auftrag des KGBs sozusagen zu hacken und hat dann auch diese Informationen versucht, an den KGB zu verkaufen. Der Clifford Stoll, der vielleicht einigen was sagen könnte, der ist berühmt geworden durch das Buch irgendwas mit Kuckucksei, also Kuckucksei heißt das im Deutschen. Also der hat dann sozusagen nochmal nach, also der hat sozusagen diese Hacker da in dem
entdeckt
und enttarnt sozusagen, und er hat dann dazu später irgendwie ein Buch geschrieben, und ich glaube, der hat auch also mehrere Bücher geschrieben. Der eben Karl Koch hat dann versucht, also der war halt so ein bisschen, zumindest wenn man den Darstellungen glauben kann, auch ein bisschen in diesem Buch Illuminatus gefangen. Also der hat auch eben dran geglaubt, dass die Welt von Illuminaten beherrscht wird. Und hat dann versucht, die auch irgendwie zu besiegen. Und es ist so, dass der dann durch einen momentan geglaubten Selbstmord aufgewunden wurde. Also irgendwo erhangen im Wald, glaube ich. Ach nee, Selbstverbrennung. Es gibt da diverse Leute, die nicht wirklich daran glauben, dass der Selbstmord begangen hat. Also wie gesagt, um sein Leben ranken sich einige Mythen, und auch der Tod ist halt nicht endgültig aufgeklärt. Und also die andere Person, an die ich vorhin dachte, war Tron. Also Tron ist derjenige mit den Smartcards, der aber auch
auf mysteriöse Weise aus dem Leben geschieden
genau,
ist.
Genau. Also auch, glaube ich, wo momentan, also es diverse Leute gibt, die streiten, ob es Selbstmord oder
Mord war. Was ist divers? Ich glaube sogar die Eltern.
Ja, aber ich meine, es gibt einige Gruppen, die sagen, es war Selbstmord, andere sagen, nee, es war Mord. Das weiß man halt hier, also auch hier, also das...
Also es ist interessant im Prinzip dann an dieser Person das Ganze im Prinzip aufzubauen, oder?
Ja, genau. Also und deswegen die 23 ist sozusagen immer die Zahl, wo sie dahinter stecken.
Wenn man als großer Mann den 23. eines jeden Monats überlebt hat, kann man sich freuen.
Da kann man sich freuen, genau.
Also, das, okay,
also wie gesagt, der 23 ist sozusagen in der Zahlenmystik.
Aber demnach auch erst begründet eigentlich mit diesen Büchern.
Ja, genau. Also ähnlich wie die 42 halt sozusagen die Antwort auf alle Fragen ist und so.
Ja.
Das kommt ja auch erst aus den Douglas Adams Büchern raus.
Eigentlich
das heißt also keine,
aus dem einen.
Keine tausendjährige Geschichte, die dahinter steckt.
Wohingegen eben diese Illuminati ja schon eher ein Geheimbund ist, der wesentlich länger existieren soll.
Genau.
Mir fiel nämlich vorhin auch noch Opus Dei ein.
Ja.
Als der andere Geheimbund, der in der katholischen Kirche wirkt und...
Wirkt. Das weiß ich nicht, will ich hier nicht zustellen.
Ja, also von der Seite her, diese Geheim- oder diese Verschwörungstheorien sind schon älter. Sie sind in dem Sinne nicht, oder nicht alle sind alt. Also es kommen immer wieder neue hinzu.
Ja, genau. Und eine Sache, die, weil wir gerade so bei Geheimbünden sind, die mir da noch einfällt, die vermutlich eine recht große Organisation war, aber gleichzeitig vermutlich auch sehr unbekannt ist, heißt Gladio. Hast du davon schon was gehört?
Nee, sagt mir so
gar nichts. Also da könnte man vielleicht an die Live-Hörer gleich noch einen Sendehinweis geben. Das habe ich durch Zufall gesehen, dass heute Abend bei Dreisat kommt eine Sendung, die sich so ein bisschen mit diesem ganzen Themenkomplex beschäftigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die interessant wird. Man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen und mal an diese Grenze ans Ende des Zweiten Weltkrieges zurückgucken. Da gab es damals so eine Strategie von sogenannten Werwölfen. Es gab so eine Werwolfgruppen, die quasi so eine Art, mehr oder weniger Art Partisanenkrieg versucht haben, noch durchzuführen und damit noch das Kriegsgeschehen zu drehen. Wobei, ich meine, das ist halt quasi wirklich in den letzten Kriegsmonaten gewesen und da war eh schon alles vorbei. Also diese Strategie hat sich natürlich da in keiner Weise ausgezahlt, aber sozusagen ideologisch habe ich so das Gefühl, dass diese Idee von diesen Werwolfgruppen dann später von anderen Leuten aufgegriffen worden ist und insbesondere von einem sogenannten Stay-Behind-Netzwerk. Also Gladio ist halt ein anderer Name, unter dem es halt so ein bisschen subsumiert wird. Und es ging halt los so in den 50er Jahren, wo es innerhalb der NATO in dem Falle eine Gruppierung geschaffen wurde, die auch so auf, ich sag mal, Partisanenebene dafür sorgen sollte, wenn die Sowjetunion jetzt hier einfällt, dass die sozusagen eben auch einen Partisanenkrieg eröffnen und dann die halt wieder verjagen. Und das sind halt eben Leute gewesen, die sind dann halt wirklich paramilitärisch geschult und trainiert worden und das Problem war halt, dass, also man wollte halt gegen Kommunisten vorgehen, weißt du? Und wenn man gegen Kommunisten vorgeht, dann nimmt man also üblicherweise vielleicht nicht unbedingt Kommunisten, sondern man muss sich halt Leute aus dem anderen politischen Spektrum suchen. Das heißt also, Leute, die in Gladio-Verbindung mit drin waren, das waren üblicherweise sehr weit rechts stehende Leute, also wirklich zum Teil Rechtsextreme. Was man bisher weiß, sogar Leute, die eben SS-Vergangenheit hatten. Ein Land innerhalb Europas ist vergleichsweise gut erforscht mittlerweile, das ist Italien. Und dieser italienische Zweig, dieses Stay-Behind-Netzwerk, es hieß halt Gladio. Ja. Und man hat sozusagen diesen italienischen Namen einfach genommen und hat ihn quasi gesamteuropäisch angewendet. Und in Italien gab es auch lange Zeit, das war diese kommunistische Partei zum Teil sehr, sehr groß. Da wollte man halt was dagegen tun und haben eben diese Gladio-Leute halt wirklich auch Attentate verübt. Also zum Teil Großattentate. Also es gibt diesen Anschlag in Bologna auf den Bahnhof. Ich glaube so Mitte der 80er Jahre müsste es gewesen sein, wo also um die 80 Leute gestorben sind und mehrere hundert verletzt worden sind. Und das, also da ist man jetzt sicher, dass das eben
von dieser
Gruppe kommt. Nee, es muss eher gewesen sein. Noch vor den 80ern müsste es gewesen sein. Also Ende 70er, Anfang 80er vermutlich. Also Details müsste man halt nochmal in der Wikipedia nachlesen oder auf einer beliebigen anderen Seite.
Google fragen.
Ja, genau, oder Google fragen. Und diverse andere Anschläge sind eben auch nachweislich von der Gruppe initiiert worden. Und man hat immer versucht, sozusagen diese Anschläge aber sozusagen dieser Brigade Rosso unterzuschieben, also diesen kommunistischen Brigaden, roten Brigaden in Italien. Und mit dem Ziel sozusagen, dass die kommunistische Partei zu diskreditieren und die halt wieder von der Macht wegzudrücken. Und es war halt auch wohl innerhalb der NATO vergleichsweise klar, dass man den Einfluss von linken Gruppierungen gering halten will, weil die Theorie war, das schwächt sozusagen die NATO und dann fallen die Kommunisten aus der Sowjetunion ein und machen hier alles platt. Und dann hat man halt wirklich versucht, so kleine Gruppen hier zu schaffen, die halt schlagkräftig sind und losschlagen können. Und Ende der, also 84 hat irgendwie ein Staatsanwalt in Italien angefangen, da zu recherchieren und hat es dann da aufgedeckt. Und Ende der 80er Jahre hat dann eben auch der Präsident zugegeben, dass es diese Gruppierung gab. Und ich glaube, auch in Italien gab es Untersuchungsausschüsse. Es gab dann später in anderen Ländern auch noch Untersuchungsausschüsse zu diesem Gladio-Thema, wobei das auch vergleichsweise ruhig ablief. Also das ist
keine großen, oder man hat in entscheidenden Momenten immer passende mediale andere Strohfeuer gefunden.
Ja, genau. Also es gab also in wenigen Ländern wirklich Untersuchungsausschüsse zu dem Thema. Aber also auch gerade in Deutschland ist es sozusagen offiziell völlig unklar, ob es in Deutschland Gladio-Strukturen bis zum Ende gab. Also was man weiß ist, dass also 1952 ist so eine Neonazi-Gruppierung aufgedeckt worden, die auch ein enormes Waffenlager hatte. Und also grundsätzlich bei Gladio muss man nur sagen, die sind halt auch von der CIA mit unterstützt worden. Und auch diese deutsche Gruppierung, DAG hieß die, Deutsche irgendwas.
Aufbaugesellschaft.
Ja, so ungefähr. also die hat, glaube ich, 50.000 D-Mark pro Monat erhalten an Aufbauhilfe.
Wow.
Und als die dann enttarnt worden sind, dann hat eben die CIA gesagt, die haben wir schon vor einem halben Jahr stillgelegt, wieso die jetzt noch operieren? Das ist, also, das ist ja völlig unklar. Also sozusagen, das ist sozusagen der bekannte Teil und es ist dann später nochmal bekannt geworden, eine Vereinigung, die hieß BDJ, Bund Deutscher Jugend. Und da gab es so eine Unterabteilung, die ist Technischer Dienst und die haben halt auch eher so schweres Gerät.
Die hatten einen kleinen Panzer im Keller.
Genau, und dann, und sozusagen seit da, also Deutschland hat nie offiziell bestätigt, dass sie irgendwie ein Teil waren dieses Gladio-Netzwerkes oder dieses Stay-Behind-Netzwerkes. Allerdings ist auch, ich glaube in den 80er Jahren, mal so ein enorm großes Waffendepot aufgeflogen. Der Mensch hieß Lemke. Der hatte dann diverse Waffenlager und ich weiß gar nicht, es waren ich glaube 10 bis 20.000 Schuss Munition, die da lagen und Pistolen und also wirklich. Also
alles Mögliche,
ja. Ja, und also die offizielle Darstellung ist natürlich, dass es ein bedauerlicher Einzelgänger gewesen ist. Und also, aber Experten sagen heute, das ist sehr, also sehr naheliegend, dass er halt auch so ein Teil von diesen Gladio-Strukturen gewesen ist, weil er auch eben sehr, also rechtsradikal war, also von der Einstellung her. Und der ist halt verhaftet worden, wollte halt auch aussagen und am Tag vorher oder ist er halt in seiner Gefängniszelle gefunden worden. Und ich meine, er hat sicherlich bereut, das, was er gemacht hat und hat das sozusagen, ist ja völlig klar. Also, aber wie gesagt, also was man heute vermutet, dass er da ein Teil von dieser Gruppierung gewesen ist. Ja. Und Und gerade jetzt aktuell läuft halt in Luxemburg ein Prozess gegen zwei Polizisten, denen halt vorgeworfen wird, auch so terroristische Aktivitäten da unternommen zu haben, also halt wirklich Anschläge ausgeführt zu haben. Der Prozess köchelt so ein bisschen vor sich hin. Also, und es wird eigentlich, man kann sagen, von Prozesstag zu Prozesstag wird es da spannender. Ich weiß gar nicht, wann ich irgendwie auf diesen Prozess aufmerksam geworden bin. Jedenfalls, irgendwann kam so ein deutscher Historiker, Kramer heißt der, dahin und hat halt unter Eid halt ausgesagt. Und zwar, seine Aussage war, dass sein Vater der Koordinator in Deutschland von dem Stay Behind Netzwerk gewesen ist. Und er hat also offiziell beim BND gearbeitet, hat also hier durchaus auch mit Anschläge geplant. Das ist jetzt erstmal eine Aussage. Er hat gesagt, er weiß das von seinem Vater. Sein Vater hat ihm das quasi irgendwann mal offenbart, hat aber auch quasi ihn als Sohn bedroht, wenn er das sagt zu seinen Lebzeiten, dann ist er dran. Ja. Sozusagen waren wohl seine Worte an. Aber jetzt sozusagen, der Vater ist gestorben und jetzt hat er versucht, das eben vor Gericht halt mal aufzuführen. Und wie gesagt, offizielle Dokumente dazu gibt's nie. Also man müsste das jetzt erstmal wieder sozusagen
Auf Glaubwürdigkeit prüfen.
Aber es klingt durchaus plausibel. Und mittlerweile ist es so, dass also die Geheimdienstakten zu diesen luxemburgischen Gladio-Tätigkeiten da angefordert worden sind und dass die irgendwann demnächst also vor Gericht vorliegen sollen. Jetzt weiß man natürlich nicht, sind die vollständig und so weiter, aber also ich glaube, auf alle Fälle ist es lohnenswert, diesen Prozess ein bisschen weiter zu verfolgen, weil also dass da doch einige Erkenntnisse dazu rauskommen.
Jetzt, aber soll das heißen, dass dieses Netzwerk bis jetzt noch aktiv ist?
Also es ist offiziell 1990 deaktiviert worden. Aha. Also da hat man gesagt, das ist jetzt Schluss. Jetzt könnte man wieder sozusagen versuchen, ein bisschen zu theoretisieren und sich zum Beispiel die NSU-Gruppierung anschauen, die durchaus auch dieses Werwolf-Prinzip beziehungsweise dieses Stay-Behind-Prinzip so ein bisschen, ich meine gut, die haben jetzt natürlich gegen keine Invasoren gekämpft, aber die haben zumindest sozusagen aus ihren Augen halt auch das so ein bisschen umgesetzt.
Also, dass sie so eine Zelle gewesen
sind. Ich meine, sie waren nicht Teil des Gladio-Netzwerkes, aber sozusagen, man könnte auch hier sozusagen so eine Struktur vielleicht versuchen zu unterstellen. Es gibt ja durchaus Gerüchte, dass es mehrere solche Zellen in Deutschland gibt, die hier so operieren, aber das sind halt jetzt wieder Theorien, die man nicht belegen kann. Also, wie gesagt, nach offiziellen Angaben ist das 1990 dann abgeschaltet worden und dann hat die Gruppierung offiziell zumindest aufgehört zu existieren. Ist quasi so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung angesagt. Und was jetzt sozusagen so langsam auch mit rauskommt, ist ein Anschlag, der in Deutschland sehr groß war, sehr große Beachtung fand sozusagen, war dieser Oktoberfestanschlag. Da hat eben dieser Kramer halt auch gesagt, an diesem Anschlag war sein Vater mit beteiligt. Also er hat sozusagen zusammen mit diesem ausführenden Menschen, Namen vergessen, diese Bombe gebaut und hat halt auch versucht, die Bombe halt auch unprofessionell aussehen zu lassen. Also es gibt ja auch schon längere Zeit Gerüchte, dass da mehrere Leute dran beteiligt gewesen sind. Und es ist auch schon auch längere Zeit klar, dass der Typ, der diesen Bombenanschlag da gemacht hat, auch Verbindungen in rechtsextreme Kreise hatte. Und ich glaube auch zu dieser Wehrsportgruppe Hoffmann, also Mitglied dieser Wehrsportgruppe Hoffmann war. Da ist was in Bewegung. Also auch bei diesem Oktoberfestanschlag. Mal gucken, wo das hinführt. Also es könnte durchaus sein, dass da auch hier diese Geschichte von diesem verwirrten Einzeltäter auch nochmal ein bisschen geändert werden muss. Also es gibt auch durchaus auch Zeugenaussagen, die diesen Attentäter danach gesehen haben, wie er mit anderen Leuten da diskutiert vorher. Also so unmittelbar, bevor er die Bombe wohl da platziert hat. Es bestehen zumindest einige Zweifel an dieser Einzeltäter-Theorie, auch was das betrifft. Ja, und bei diesem Gladio-Netzwerk, das ist es vielleicht besser, dass man auch nicht alles weiß. Ja, also das war halt wirklich so eine effektive Geheimorganisation, die, kannst du sagen, über 40 Jahre hier agiert hat. Und auch in anderen Ländern vermutet man das, weiß man es halt noch nicht genau. Also das ist neben Opus Dei eine aktuelle, wo man noch zumindest einige Belege hat, dass die da was gemacht haben. Und ich vermute, dass man im Laufe der Zeit auch so auch in anderen Ländern dann einfach rauskommt. Und das ist aber eben auch wieder sowas, wenn ich jetzt wieder zu dieser offiziellen Geschichtsschreibung komme, ich denke, der Mann auf der Straße wird das zunächst auch erstmal nicht glauben. Also das ist, also wenn man dem das jetzt so erzählen würde, würde der vielleicht sagen, ja, okay, aber ich weiß nicht, ob er das erstmal glauben würde. Weil ich meine, hier ist es ja wirklich so, dass auch quasi höchste Stellen mit da
ich ja, aber also genau das finde ich, das macht es halt glaubwürdig. Also ja, dass die anderen, also sie über derartige eine Macht verfügen und dass derartige Geheimstrukturen existieren, ich glaube, das glaubt man leicht. Okay. Dass so ein Parallelnetzwerk, mir fallen halt, dass man prinzipiell halt versucht, zum Machterhalt oder aus welchen Gründen auch immer, halt Parallelstrukturen zur normalen Gesellschaft aufzubauen, um seine Macht zu stärken oder zu halten wenigstens.
Ja.
Ich sage jetzt mal nur so in die Richtung gehend die Stasi, dass man im Prinzip im Staatsgeflecht nochmal parallel dazu eine zweite Struktur einzieht, die in, ich sage mal, zur Kontrolle wenigstens. Ich sage auch von der katholischen Kirche her fällt mir die Monsignore oder die Monsignori ein, die meines Wissens nach eine Parallelstruktur zur in der katholischen Kirche sind, die direkt dem Papst unterstellt sind und auf diese Art und Weise der Papst direkt einen Kommunikationskanal zur Basis hat. Also diese Geschichte, dass nicht alles über die normalen Ebenen läuft, von Bischof, Erzbischof, nach oben, sondern halt auch die Parallelstruktur existiert, wo der Vatikan direkt mit den oder mit einigen Ausgewählten vor Ort kommunizieren kann. Und von der Seite her, dass im Prinzip in einem großen Geflecht dann noch sich plötzlich doch eine zweite, vielleicht verborgene Struktur existiert, finde ich überhaupt nicht abwegig. Also das so, und das ist im Prinzip das, wenn die NATO sagt, wir sehen hier ein Bedrohungsszenario und daraufhin beginnt eine Struktur aufzubauen, führt den Gegenschlag oder zur Erhaltung oder zur Herausfindung von was auch immer, finde ich also leicht glaubwürdig. Das ist genauso wie ein Geheimdienst oder sowas. Es ist eigentlich klar, dass jeder Staat einen Geheimdienst unterhält, der wird irgendwie das Treiben rauszufinden, an Erkenntnisse zu kommen. Mit entsprechenden Agentenfilmen wurde das dann natürlich noch ein bisschen befüttert, mit was für toller Technik die ausgestattet sind und ähnlichen. Also von der Seite her, nee, ich finde es nicht, absolut nicht abwegig, dass ein derartiges Netzwerk existiert hat und dass das auch von oben, von hoher Stelle aus geführt und gesteuert wurde. Interessanter finde ich dann natürlich wiederum diese Auswüchse, dass das ganze Netzwerk zerfällt. Also dass das, ich glaube, das ist so ein bisschen bei diesen Bin Laden, also bei der Al-Qaida, dann in den späteren Jahren gekommen, dass diese Einzelzellen dann gar nicht mehr so richtig von der vom Kopf der Organisation gesteuert werden konnte, weil die ziemlich eigenständig aufgebaut wurden, entsprechend halt trainiert und geschult waren und dann gar nicht mehr so richtig kontrolliert werden konnten. Also ich glaube, so dieses Al-Qaida-Netzwerk oder sowas, was man dann immer beschreibt, das war dann gar nicht mehr so ein richtig eng gekoppeltes Netzwerk, sondern ziemlich kleine Insel. Und analog kann ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel eine derartige rechtsradikale Struktur in westlichen Ländern sich verselbstständigt. Also das ist natürlich, glaube ich, auch immer so eine Schwierigkeit an den, wenn man Strukturen schafft, dass man die dann auch unter Kontrolle hält oder dass man in diesen Strukturen dann natürlich die loyalen Leute sitzen hat und was weiß ich, denen nicht irgendwie ein Monatsgehalt von 20.000 hinschiebt. Ja. Und die einen nur bereits bekannte Informationen oder sowas bringen.
Genau. Ich meine, die Diskussion hatten wir ja hier bei dem Datenkanal über den Untersuchungsausschuss.
Das fiel mir just in dem Moment ein.
Genau. Also ich meine, so V-Männer, das ist diese V-Männer-Problematik, das ist ja also so ein Fass ohne Boden auch. Auch da gibt es so wieder so ein Beispiel, was, glaube ich, sehr bekannt ist. Ich würde das als bekannt einschätzen, ja, nee, aber vielleicht auch nicht.
Was du meinst.
Also der V-Mann Peter Urbach.
Peter Urbach.
Und also Peter Urbach ist, ich glaube, so um, also so zu RAF-Zeiten halt, hat er seine sozusagen Hochkonjunktur in Anführungsstrichen gehabt.
Der war bei.
Bei?
War das der Stasi? Von der Stasi, der im als. Nee, dann reden wir gerade. Also nee. Die Stasi hatte ja auch mal jemanden unterm Bundeskanzler.
Ach, du meinst Günter Guillaume? Ja, nee, das war jemand anderes.
Okay.
Nee, also Peter Urbach war auch so ein V-Mann auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt auch jemand, der wirklich aktiv da ins Geschehen eingegriffen hat. Der hat irgendwie Schusswaffen geliefert, hat, ich glaube sogar hier, also Molotow-Cocktails, glaube ich, am Anfang geliefert, Schusswaffen und auch so Bombenmaterial. Also hat damals sozusagen diese RAF-Szene so ein bisschen mit
befeuert.
Im wahrsten Sinne des Wortes quasi befeuert. Und war auf der anderen Seite halt auch V-Mann beim Verfassungsschutz. Also der ist dann irgendwann auch enttarnt worden und ist auch abgehauen. Also hat eine neue Identität gekriegt. Und ist irgendwie hat in den USA, ich glaube in Florida, wenn ich mich richtig erinnere, lange Zeit gelebt. Mhm. Und ist, glaube ich, 2011 oder 2012 gestorben.
Eines natürlichen Todes?
Ja, ne? Also ganz offensichtlich natürlichen Todes. Und der hat aber bis zu seinem Tod geschwiegen. Also der hat nie was gesagt. Mhm. Wobei, also ich meine, er könnte sich vermutlich sehr leicht als sozusagen nur handelnde Person identifizieren oder als Person, die gesteuert wurde. Mhm. Und also ist nur irgendwie überliefert, dass der Rainer Langhans, der Kommune 1 Mensch, der hat irgendwie mal es geschafft, dann einen Telefonkontakt herzustellen. Und es irgendwie so die einzigen Worte, die der gesagt hat, war wohl, ach Rainer, wenn du wüsstest, und hat dann aufgelegt. Okay. Und also ich glaube auch, also der Wikipedia-Artikel zu dem Peter Orbach ist sehr lang und auch da im Netz finden sich da sehr viele Referenzen, glaube ich, zu dem Menschen. Also es ist auch eine sehr merkwürdige Person, die halt also wirklich in dem Fall im illegalen Bereich schon gearbeitet hat. Diverse Leute, die jetzt sozusagen sich verschwören gegen andere, arbeiten zum Teil im illegalen Bereich, also auch die Gladio-Gruppe. Ich meine, Anschläge, wo Menschen sterben, das ist nicht mehr illegitim sozusagen. Ich denke, Verschwörungstheorien könnte man hier noch auch eine ganze Reihe mit aufmachen. Also insbesondere auch so Sachen, was ich interessant finde, sind so Sachen, wo du am Anfang vielleicht immer mal irgendwas hörst und denkst, naja, Blödsinn, das ist eine Verschwörungstheorie.
Ja, genau.
Und irgendwann, manchmal setze ich mich halt in einer ruhigen Minute hin und fange dann an, mal ein bisschen hier und da nachzulesen, kaufe mir vielleicht ein Buch und versuche halt ein bisschen ein paar Fakten zu prüfen und dann stellst du fest, naja,
also so abwegig
ist, so abwegig ist das genau, so abwegig ist das gar nicht. Und dann,
ja, aber diesbezüglich fiel mir jetzt auch gerade nochmal ein, ich hatte anfangs noch überlegt, ob man um diese ganze Thematik auch diese Aluhelm-Fraktion mitpacken könnte. Also, weil ich kenne im Prinzip auch Leute, die dahingehend sind, was weiß ich eben, dass jedes zehnte Fernsehbild oder sowas enthält eine andere Botschaft, worüber im Prinzip die Leute gesteuert werden. Oder diese weißen Streifen am Himmel.
Naja, Chemtrails. Genau.
Also all solche Dinge. Bis eben aber auch hingehend, muss ich sagen, in aktuell technische Sachen, diese neuen Personalausweise, Funk auslesen und sowas, da wurde ja auch schon vielen von Anfang an im Prinzip immer viel technisch möglich reininterpretiert, wo die Experten, sei jetzt mal, gesagt haben, das ist nicht möglich. Also sowas wie, du gehst ja früh irgendwie im Berufsverkehr, da stellen die sich an die Straßenseite und scannen ab, wer langfährt.
Das ist halt eine Frage der Nähe, weißt du, wie nah du rankommst.
Ja, aber ein bisschen wurde es schon mit dargestellt, dass es aus sehr großen Entfernungen möglich ist. Dass es sowas wie Gedränge im Fahrstuhl oder auf der Rolltreppe, das halte ich noch für realistisch. Aber auch da ist es im Prinzip bei diesen Karten, ich sage jetzt mal, unter Umständen hast du heutzutage mehrere von diesen Dingern in deiner in deinem Portemonnaie. Beziehungsweise wer es im Prinzip auch so praktisch kennt, jeden Tag damit die Tür öffnen muss, weiß auch, dass das Zeug einfach nicht so sicher funktioniert.
Also, naja, ich meine, auf der anderen Seite gibt es Hersteller von so Scannern, die zumindest in ihren Marketingbroschüren behaupten, dass sie 700 Karten pro Sekunde, also auch du nimmst quasi so eine große Kanone und schießt quasi 700 Karten pro Sekunde da rein und die können die quasi angeblich zuverlässig trennen und auswerten.
Okay, also die Broschüre habe ich noch nicht gesehen und aus praktischen Erlebnissen würde ich das denen auch nicht abkaufen.
Ja, also wie gesagt, ich habe das Gerät auch noch nicht gesehen, ich habe das nur halt, wie gesagt, in die Marketingbroschüre von dem Ganzen halt gesehen.
Ja. Vielleicht ist da irgendwie ein Kommafehler und die meinten eigentlich
0,7.
ja, so in diese Richtung gehen.
Nee, ich meine, also es gibt natürlich viel, also auch, also Area 51 ist auch so ein klassisches Ding. Und also auch diese Chemtrails, also das, was du gesagt hast, die Kondensstreifen, die angeblich irgendwelche gefährlichen Chemikalien enthalten, die uns steuern, oder Leute, die Sachen ins Trinkwasser gießen, um uns gefügig zu machen und so weiter. Wobei, also das ist eben auch sowas, also gerade dieses mit ins Trinkwasser gießen, es gab ja dieses MK-Ultra-Programm von den Amerikanern, so in den auch 50er Jahren muss es gewesen sein, wo die sehr lange mit Drogen quasi experimentiert haben und versucht haben, Menschen da über Drogen gefügig zu machen. Und das ist belegt und wo ziemlich krasse Versuche auch gemacht worden sind. Und ich sag mal, insofern ist sozusagen dieser Weg, mal irgendwas ins Trinkwasser zu gießen, gar nicht mehr so weit. Und deswegen könnte man hier schon sagen, naja.
Es ist einmal passiert, es kann auch ein zweites Mal.
Ja, ich meine, war das nicht so ein Breitbandding, sondern wie gesagt, es wurden sozusagen Versuche an einzelnen Menschen da gemacht. Und hier müsste man ja quasi eine gesamte Bevölkerung steuern, aber.
Also heutzutage nicht mehr so schwierig. Also ich würde behaupten, dass die chemischen, also die Pharmaindustrie hat sich natürlich weiterentwickelt.
Ja.
Und das in gewisser Weise sehe ich das überhaupt nicht als
abwegig. Ja, genau. Ich meine, auf der anderen Seite könnte man auch so argumentieren, dass man sagt, na, so solche Theorien wie Chemtrails oder Area 51 werden einfach gezielt in die Bevölkerung eingestreut, damit die was hat, um sich zu beschäftigen und von der wahren Verschwörung abgelenkt ist.
Genau, aus der Verschwörungstheorie heraus eine neue Verschwörungstheorie aufzubauen.
Ja, das kann ja durchaus ganz geschickt sein.
Ja, das stimmt natürlich. Dass man im Prinzip somit sich eigentlich sich selbst beschäftigt, beziehungsweise dem Volk seine Beschäftigung gibt.
Genau.
Damit es im Prinzip nicht auf dumme Gedanken kommt.
So ist es. Also das ist durchaus näher zu verachten.
Ja,
also unsere Sendezeit geht schon wieder so langsam zu Ende. Ich würde nochmal hinweisen auf die Sendung heute Abend, also bei
Dreisat,
also wer heute Abend sozusagen Fernseher zur Hand hat, kann sich das angucken. Ich kenne die Sendung nicht, aber ich vermute, es wird interessant und man kann natürlich in den nächsten paar Tagen dann auch noch die online anschauen. Ansonsten diese ganze Gladio-Geschichte über die Berichte der Markus Kompa bei Telepolis, sehr intensiv. Und auch das Luxemburger Wochenblatt, da kann man das alles also auch im Detail nachlesen. Oh ja, ansonsten, das sind so die Sachen, die mir jetzt noch einfallen. Ansonsten so aktuelle Veranstaltungshinweise habe ich gerade keine.
Fällt mir eigentlich ganz spontan ein, denn es ist jetzt fast 17 Uhr, also wir sind pünktlich dran zur Ankündigung des Luckgrillens. Also heute 19 Uhr wird wieder die Luckgrillen, ich glaube das erste Mal diese Saison. Und in dem Sinne, in der nächsten Sendung, es gibt Themen, Ideen, aber eigentlich können wir die ja auch verwerfen. Ich denke mal, hinter der Tür werden schon gewisse Leute auf uns warten.
Genau. Deshalb wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr verschwören lassen von uns. Und ja, dann bis zur nächsten Sendung. Die Nummer 24 ist dann am Start.
Okay, tschüss.